Liebe LogTech-Community, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast. Transformation beginnt oft nicht mit einer Vision, sondern mit einer Unruhe, die man in sich selber spürt. Ein Feuer oder ein Gefühl, was einem sagt, man ist irgendwie hier noch nicht richtig und nicht angekommen. Irgendwie läuft alles gut, Karriere, Anerkennung, Sicherheit. Aber trotzdem bleibt ein Gefühl oder auch diese Frage, war das jetzt schon alles? In der letzten Folge des Podcasts The Shift ging es um meine Herkunft, um Werte und mich als Menschen. Ja, sehr ungewohnt, wenn ich ehrlich bin, aber so war der Wunsch und ich bin dem gerne nachgekommen, einfach ein bisschen mehr Eindrücke zu geben zu mir als Person. Wie geht's jetzt weiter? In dieser Folge geht es um Entscheidungen. Es geht um den Moment, in dem ich gemerkt habe, dass ich weiterziehen muss und was Eigenes auf die Beine stellen muss. Das heißt, nach meiner Lernzeit und meiner Lernreise hatte ich das Gefühl, ein eigenes Unternehmen gründen zu müssen, den Weg selber zu gehen. Fehler, die da mal gemacht wurden, aber auch viele Erfolge, die wir feiern durften mit dem Team zusammen, haben mich in den letzten Jahren sehr bewegt. Und ja, ich hoffe, dass ich euch hier weiter mitnehmen kann auf meiner weiteren Reise. Das ist der Podcast. Viel Spaß beim Reinhören.
Welcome back. Doppelfolge André Keber. Erste Folge, fand ich schon sehr, sehr spannend. Haben wir viel über den frühen André gesprochen, den Werdegang, Kindheit und sind eigentlich hängen geblieben bei deiner Zeit bei SAP, wo du Projekte gemacht hast, Beratung gemacht hast, aber auch Vertrieb. Ich denke mal, das ist auch schon eine gewisse Besonderheit, dass man beides macht. Und dann gab es irgendwann eine Phase, wo du dich entschlossen hast, ja, etwas Eigenes zu gründen. Kannst du das ein bisschen beschreiben? Wie ist es dazu gekommen? Was gab es einen Triggerpunkt oder war das eine Phase? Wie hat sich das entwickelt? Und was war auch die Idee dahinter?
Das ist super schwer zu beantworten. Ich habe lange jetzt auch immer mal wieder drüber nachgedacht, als die Idee kam, dass wir beide sprechen und genau das auch ja natürlich Bestandteil dieses Podcasts werden wird.
Und weil es ja auch eine lange, lange Phase deines Lebens war. Das war eine super lange Phase,
aber wie der Anfang, ich weiß nachher, wie natürlich operativ die Dinge gelaufen sind und warum das so war. Also bei mir entstehen ja Dinge immer aus einer Unzufriedenheit heraus. Ich denke oft darüber nach, wenn sich ein Gefühl über einen längeren Zeitraum nicht verflüchtigt, dass irgendwas gut oder nicht gut ist oder komisch ist. Bei der SAP war es so, die Phase war gar nicht ungut oder so, aber irgendwie hat mir das nicht gereicht, was da passiert ist. Ich kann es nicht an ein Ereignis knüpfen. Ich glaube, es waren mehrere Ereignisse. Du hast gesagt, ich habe Vertrieb gemacht, was ungewöhnlich ist. Ja, ich habe auch noch eine Initiative geleitet intern bei der SAP, die sich mit dem Prozessmanagement damals ganz neu aufgesetzt, mit standardisierten Prozessketten auseinandersetzen sollte bei der SAP, um einen, ja, wie man so will, einen Beraterkatalog zu haben, welche Standardprozesse man anbietet. Und das war ein Gemeinschaftsprojekt mit der SAP SI und der SAP LGD, die zusammenwächst, um daraus einen Beraterkatalog zu bauen. Das sind unsere Standard-Order-to-Cash-Prozesse oder Materialwirtschaftsprozesse end-to-end einfach gedacht.
Best Practices.
Best Practices kann man es nennen. Ich weiß gar nicht, ob es so hieß, aber vielleicht war es sogar das. Und das sollte ich leiten. Weil meine Ambition, mehr zu machen über die Rolle Business Development Manager, war schon immer da und diese Projektleiterrolle etc. Ich habe dann noch so eine Projektmanager-Ausbildung gemacht, GDP. Wie hieß denn das? PMP. GDP ist was anderes, das ist Produktion. PMP hieß es, glaube ich. Keine Ahnung, wofür das stand. Jedenfalls, ich wollte immer mehrere Dinge machen.
Was war das für ein, kannst du sagen oder einordnen ungefähr, wo das auf der Zeitachse war?
Ja, kann ich ganz genau sagen. Das muss ungefähr um 2005 gewesen
sein. Okay, so früh. Weil ich habe gerade überlegt, ob das einherging mit den Rapid Deployment Solutions. Das war ja auch nochmal so ein Begriff. Das war später. Das war 2012.
Nee, das war weit vorher.
Ja. Ich meine, da warst du ja 2012, warst du ja auch schon nicht mehr
genau,
da.
War schon bei Logistics, genau. Aber okay. Nee, es war.
Und die SI war ja auch wirklich eine sehr angesehene Beratungseinheit damals in diesem Zeitraum. Und da wart ihr schon dabei, quasi end-to-end das aufzusetzen und so einen Katalog zu erstellen.
Das war so ein Katalog zu erstellen und Prozessbeschreibung zu erstellen. Mhm. Und die Aufgabe war es eigentlich für mich auch, Leute aus verschiedenen Bereichen zusammenzusammeln, die das Mandat dafür haben sollten. Und die erste Frage, die mir die Leute immer gestellt haben, die Mitarbeitenden, meine Kollegen ja eigentlich auch, wo ist mein Innenauftrag? Also wo soll ich das hinbuchen? Ich sag, ich habe auch keinen. Also frag doch mal deinen Chef. Und dann haben die mit ihren Chefs gesprochen und gesagt, nee, das soll fakturieren. Du sollst fakturieren und er soll fakturieren. Bei mir war es wieder so ein intrinsisches Ding. André ist wieder nicht, der hat aufbegehrt und gesagt, lass den Jungen mal ein bisschen aufbegehren. Ich war da ja Ende 20. Lass den mal aufbegehren, dann soll mal gucken, wie das so ist. Und ich bin dann immer gegen Windmühlen angekämpft und gesagt habe, ich krieg dafür keine Innenaufträge, weil wäre jetzt schon als Zusatzaufgabe auch erwartet, dass die Leute, die da mit dabei sind, natürlich da auch für die Firma was Gutes tun, Exempel statuieren, you name it. Ich krieg's nicht mal alles genau zusammen. Aber das war ein Punkt, den ich heute noch sehr greifbar habe.
Und da bist du dann auch nicht nach vorne gekommen.
Nein, also ich muss dir auch ehrlich sagen. Und das zweite Thema, was mich sehr lange beschäftigt hat, ist die Vergütung, die man mir hat angedeihen lassen. Also es war jedes Jahr Mode, 2% mehr zu verteilen. Also meine 2% mehr, die ich dann jedes Jahr bekommen habe, da würde ich heute den einen oder anderen Senior-Consultant, ne?
Aber ist ja Inflation.
Das war Inflationsbereinigung. Ja. Ich habe, glaube ich, für die SAP, ich weiß nicht, aber einen sehr, sehr, sehr hohen Tagessatz und Stundensatz fakturiert als Projektleiter. War super viel unterwegs. Habe keine Woche unter 60, Minimum 70, 80 Stunden gearbeitet. Ich weiß, was ich an Umsatz gemacht habe. Da stand manchmal eine 3, auch manchmal sogar fast eine 4 vorne als eigene Berater. Ich habe für 2 Stellen gearbeitet. Und habe verdient, um ehrlich zu sein, wie ein Juniorberater. Weil ich doch erwartet habe, dass man das sieht, was ich leiste. Ich war es nicht gewohnt, das einzufordern. Mhm. Ich war nicht wirklich sehr fordernd, um ehrlich zu sein. Ich habe immer gedacht, Leistung wird doch gesehen. Und mein Chef hat damals schon immer gesagt, Marc Hoppel, tue Gutes und rede drüber. Musst auch das entsprechend dich positionieren. Na, nur weil du einen guten Job wirst, das wissen wir, wird da niemand kommen und dann dementsprechend dich da irgendwie woanders hin versetzen. Mhm. Da gab's dann auch so die SAP High Potential Pool und dann ein Frühstück essen mal damals mit dem Hanni Kagermann und so weiter. Und meine Ambitionen wurden immer mit mehr Arbeit bestraft, aber sie wurden
Wie war das belohnt. Gespräch mit dem Kagermann?
Da war ich bei so einem Frühstück dabei, das war kein direktes Gespräch. Ah, okay. Ich, meine Themen, die ich hatte, habe ich eigentlich dann mit dem Chef von meinem Chef besprochen. Daraus sind aber auch gute Beziehungen entstanden. Also ich hatte zum Beispiel zum Christian Boos, der ist heute noch bei SAP, ein super Verhältnis, zu vielen anderen auch, die auch das Potenzial gesehen haben. Aber viele sagen heute und haben auch damals gesagt, André, du bist eher Unternehmertyp. Und Unternehmer gehen freiheitlich ihren Weg. Die sind anders. Entrepreneur, ein Unternehmer, da gibt viele Definitionen dafür, das weißt du auch, ist was anderes als ein Manager.
Absolut.
Ein Manager hat eine andere Aufgabe als ein Unternehmer. Und das fängt mit dem Horizont an und geht bei ganz vielen, wie man lange man denkt, für welche Entscheidung man kurzfristig oder langfristig trifft, welches Risiko man auch eingeht.
Hast du das für dich denn damals erkannt, dass dieser Unternehmer
bist? Habe ich nicht. Ich habe nur gewusst, ich möchte irgendwann mal was Eigenes machen. Ich habe natürlich dann auch viele Menschen in meinem Team gehabt, die gesagt haben, ey, wo du bist, ist immer vorne, bla bla bla, ich gehe da gerne mit. Habe ich auch erst später verstanden, was das wirklich bedeutet. Ja. So, und durch einen ganz doofen Zufall habe ich ein paar Leute kennengelernt über ein Projekt, den ich natürlich auch davon erzählt habe. Das ist auch sowas, was ich spät gelernt habe oder später auch erst gelernt habe. Einfach mal die Schnauze halten. In dem Fall war es gut, dass ich nicht die Schnauze gehalten habe, aber auch in vielen anderen Situationen gehe ich heute viel sensitiver mit Informationen um, mit wann gehe ich raus, mit was und wann nicht. Das heißt, es gar kein Vertrauen oder Misstrauen anderen gegenüber. Ist ein Misstrauen mir gegenüber, dass ich nicht mit Dingen rausgehe, die einfach nicht unterschriftsreif sind. Mhm. Wir haben schon oft über andere Dinge philosophiert, wo wir sagen, okay, lass mal noch nicht oder mach mal noch nicht oder da habe ich gerade die Situation. Wir haben ja in Covid-Zeiten auch telefoniert, war ja auch ganz spannend.
Absolut.
Wir sind eigentlich Wettbewerber, aber wieso sind wir da so offen miteinander?
Ja.
Ich hatte immer das Gefühl, dass man da weniger hat, aber mit dir konnte ich immer über so Sachen auch reden. Und das hatte ich damals nicht. Aber lange Rede, da auch kurzer Sinn. Ich habe 2 Typen getroffen. Ich habe natürlich auch ein eigenes Netzwerk. Den hatte ich davon erzählt, dass ich bald nicht mehr da bin, weil ich mich jetzt gerade in der Phase bin. Das war der Sommer 2007, Sommer 2007, also relativ spontan, sagt, ich will mich selbstständig machen. Ich gehe alleine los. Aber ich wusste immer, was ich nicht bin. Ich weiß immer, was ich bin, weiß ich nicht immer. Aber was ich nicht bin, weiß ich. Ich bin kein Freelancer. Mhm. Bin kein Freiberufler. Ich brauche Menschen um mich herum. Und es gibt ganz viele Dinge, die ich einfach nicht kann. Die Leute viel besser können als ich. Und in der Summe aber brauche ich deswegen immer ein Team mit mir, mit dem ich arbeiten kann. Die ich herausfordere, challenge, aber die mich auch besser machen.
Kann ich total nachvollziehen.
Deswegen habe ich immer gesagt, ich bin Teamplayer.
Ja.
Ich habe mein Ego, das hat man vielleicht auch in der Rolle, Position, wenn man das herausschält, aber ich brauche ein Team um mich herum. Lange Rede.
Auch macht da, ja auch mehr Spaß einfach.
Ja, das macht mehr Spaß für einen, der so ist, wenn du Freiberufler bist und das auch Spaß macht und so bist, dann macht das auch Spaß. Nur für mich als Person habe ich erkannt, dieses Thema Unternehmertum habe ich von zu Hause nicht mitbekommen. Ich hatte keine Vorbilder. Ich konnte keinen fragen. Ich habe damals auch gesagt, ich muss Stärke zeigen, das muss ich alles alleine durchstehen. Mhm. Und jetzt kamen da zwei Typen, die gesagt haben, ey, wir haben schon ein paar Mal gegründet, wir wollen da gar nicht operativ dabei sein, aber hör dir das doch mal an, wir haben da auch eine Idee. Mhm. Und so haben wir uns zusammengesetzt. Die hatten auch eine Idee, waren auch aus dem Bereich. Kann man nachlesen, wenn man das will, und recherchieren, wer das war. Möchte ich jetzt gar nicht so offen drüber reden. Aber die waren auch in dem Logistikbereich unterwegs, sind in ihren alten Firmen aber aktiv gewesen und haben gesagt, raus wollen wir da nicht, können wir nicht. Aber wenn du da was vorhast, würden wir gerne mit dabei sein und uns finanziell beteiligen. Mhm. Und die finanzielle Beteiligung war das eine, aber die haben natürlich auch relativ viele Türen aufgemacht. Mhm. Steuerberater, Webseite. Mhm. Namensideen etc., ne, also aus dem Leo, ne, heraus Umfeld, ja, kann man sehr zusammenzählen, sind da viele Impulse gekommen. Ich war lange Zeit nicht fein mit dem, wie es vielleicht zum Schluss gelaufen ist, aber ich bin sehr dankbar, wie die Anfangszeit gelaufen ist, auch wenn das vielleicht manchmal anders rüberkommt, wenn man sich jetzt nochmal sieht und so. Ohne die wäre das nicht so möglich gewesen zu dem, was gelaufen ist. Warum? Wir haben mit den Gründern oder beziehungsweise mit den Investoren zusammen und noch aus meinem Netzwerk. Wir haben uns ja auch über Unternehmensstrategien schon mal unterhalten und Aufteilung. Wir waren sehr verwässert. Also alles, wenn man ein Startup gründet, sollte man ja nicht so stark verwässert zum Anfang. Das war mir zum Anfang total egal. Hauptsache, ich kann das Ding operativ starten. Ich habe nie an Exit gedacht, zu sagen, ich gebe den ersten Mitarbeitern jetzt keinen Prozent von diesem Unternehmen. Natürlich, das war für mich einfach meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, dass die mit ihr Vertrauen mir geschenkt haben, mit dabei zu sein. Da habe ich einen Kümmer gehabt, aus unternehmensanteilspolitischer Sicht, könnte man jetzt auch ein besseres Wort für finden, habe ich dann nie drüber nachgedacht, ob das jetzt gut oder schlecht war. Es war einfach nie auf meiner Agenda, dass wir auch irgendwann mal einen Exit machen oder einen Teil-Exit oder wie auch immer. Das sind einfach Dinge, die waren da. Ich habe
Aber das ist ja häufig so, wenn man das zum ersten Mal macht, dann hat man ja voll Bock zu starten.
Ja, natürlich. Ich wollte nur Projekte machen. Ich wollte das, was ich bei SAP vermisst habe. Das war auch ein Punkt. Du hast mir ja noch gefragt, vielleicht setze ich damit auch einen Punkt. Dinge, die in der Beratungsqualität nicht gut gelaufen sind und Themen, die nicht relevant waren. Supply Chain Event Management, SCEM hieß das Ding damals, ist für mich die erste adaptive Meilenstein-basierte Logistiklösung der SAP ever gewesen am Markt. Also Prozessketten nach wirklichen Ereignissen triggern, zu steuern und triggern und nicht nach einem transaktionalen Denken, wie es in der Vergangenheit im MMSD etc. war. Und das war auf einmal nicht mal auf der Agenda, weil es keiner die Relevanz gesehen hat. Aber das ist ein Laden, der diese Relevanz in einer sich zu einem agentenorientierten System entwickelnden Logistik, Hasso Plattner, Ubiquitous Computing und die Welt schon von heute, hat der damals schon gesehen. Und das hat die SAP nicht aufgegriffen, das hat mich massivst angekotzt. Und die 4, 5 Kollegen von der SAP-Seite, die Event-Management-Beratung gemacht haben, ebenfalls. Das waren die ersten Kollegen.
Wahnsinn.
Ja.
Spannend. Das heißt, die Geschäftsidee war ein eigenes Beratungshaus in dem SCM-Umfeld mit SAP-Themen.
Ja.
Und so bist du losgelaufen, dann quasi wurde gegründet, du warst Geschäftsführer.
Ja.
Logischerweise noch kein Team.
Kein Team.
Wie ging das dann los?
Ja. 1.1.2008 ist die Firma gestartet. 2.1.2008. Kunden Nummer 1 der Leogistics war Nestle Deutschland.
Oh.
Ich habe in Projekten gearbeitet und habe dann parallel natürlich Arbeitsverträge etc. aufgesetzt und teilweise Kollegen auf der Couch zu Hause überzeugt, meistens gar nicht die Kollegen, sondern die Frauen, zu sagen, das ist ein sicheres Ding, komm mal zu uns, lass uns das machen. Ja, erinnere ich mich auch noch sehr, sehr gerne dran, wie das so ablief. Und dann waren am 1.4. des Jahres kamen die ersten Kollegen dazu.
Wow.
Ja, so ging das los. Ich habe Projekte gemacht. Ich war bei meiner lieben Nestlé. Das ging so nahtlos weiter. Das hatte ich in eingetütet. Die SAP hatte auch nichts dagegen, dass ich diesen Kunden weiter betreue und fortführe. Und war eigentlich im ersten Jahr schon, hat das alles so gut geklappt.
Eigentlich für SAP ja auch ein Win, weil sie hätten dich ja da auch gar nicht so einfach ersetzen können, ne?
Was weiß ich gar nicht. Also ich wie gesagt, ich bin da sehr demütig. Ich sage, jeder Mensch ist ersetzbar. Aber bei Nestlé war ich gesetzt. Bei Nestle war André Keber eine Nummer, weil die Menschen mich dort einfach mochten und ganz wichtiger Punkt nach der Freiheit, mir vertraut haben.
Mhm.
Und ich diese Menschen nicht enttäuschen wollte.
Ja, ist ja auf jeden Fall, sage ich mal, eine ganz gute Referenz.
Genau.
Global Player im Food-Bereich.
Absolut.
Und
so ist es, so ging das los. Heute würde man sagen, okay, und damals haben wir auch Diskussionen geführt, ist Nestle wirklich mit der Palmöl-Geschichte und so weiter. Die haben ja auch ihre Skandale gehabt, jetzt mit dem Wasser.
Natürlich.
Das ist immer dieses im Glashaus sitzen. Diese ganzen Menschen, die immer über andere urteilen, aber alles richtig machen in ihrem Leben. Na, das geht mir da rein und da raus mittlerweile. Das liegt gewisses Maß an Reflexionskraft, ne, ist wichtig. Kritik. Auch an solchen Unternehmen wie Nestlé oder jetzt Rheinmetall und davor Rheinmetall. Total richtig. Ich höre das, ich verstehe das. Es ist immer ein schmaler Grat, wenn du dann Unternehmer bist, deine Löhne zu bezahlen oder auf dementsprechend auch die Kunden dir so auszuwählen, dass sie zu pazifistischen, zu ökologischen und sonstigen Dingen passen. Das war uns schon wichtig, ich habe das gehört. Aber wir haben auch gewisse Dinge in Krisenzeiten machen müssen. In Saudi-Arabien-Projekt. Wo man heute jeder hinfliegt und auf einmal sagt, wir sind jetzt in Saudi-Arabien, war ich, als man dort noch auf Einladung reinkam und unter Umständen auch wieder schlecht rauskam.
Ja.
Ja.
Es ist, wie du sagst, es ist ein schmaler Grat, zum einen in ein Unternehmen reinzuleuchten, zu kritisieren, weil das Unternehmen besteht ja letzten Endes auch aus vielen Menschen und da hängt ja immer ganz stark davon ab, wer ist der Treiber, was ist die Geschichte dahinter, weil häufig gibt's ja noch eine Historie vor der Geschichte, die dann, wo dann reingeleuchtet wird. Und
klar. Ja, klar.
Das ist häufig ja auch zu kurz gesprungen. Und auch was du sagst jetzt mit dem vor ein paar Jahren oder vor dem, ganz konkret vor dem Krieg, war es halt nicht en vogue für Unternehmen, in dem ganzen Verteidigungssektor zu arbeiten.
Ja.
Ne? Jetzt ist es wieder ganz cool.
Ey, es ist absolut cool, dass aus Unternehmen aus einem Logistikbereich auf einmal ferngesteuerte telemetrische Yard-Systeme auf einmal zu einem Kriegsmittel machen, ist on vogue. Und die Leute, die dahinter sitzen, haben Geld investiert, VCs, wer auch immer, und die sehen jetzt einen Case und in der Logistik eher schwierig, also geht man doch da rein.
Ich weiß noch, wie groß der Aufschrei war. Du sagtest Rheinmetall. BVB arbeitet ja mit Rheinmetall auch zusammen. Auch im Angriff. Und ja, da gab es auch einen riesen Aufschrei. Ne?
Glaube ich.
Aber ja, es ist schwierig. Ja. Es passiert viel in der Welt und es gibt auch nicht nur die eine Wahrheit, sondern immer mehrere Perspektiven auf ein Thema, deswegen.
So ist es.
Weiß ich ja auch, also bei uns ist es ja genauso. Also wir haben ja Unternehmen, die dann vielleicht auch in der Kritik stehen. Soll ich jetzt nicht mehr dafür arbeiten?
Kommt so Feedback denn bei dir an? Von den Leuten?
Zwischendurch war im Defense-Bereich, haben auch alle dann direkt gezuckt, wenn wir da eine Ausschreibung bekommen haben. Und gefragt, ja, sollen wir die denn tatsächlich bearbeiten?
Ja, natürlich.
Also die Diskussionen, die gibt es dann intern immer mal wieder, ne? Weil letzten Endes ja auch gerade bei global aufgestellten Unternehmen, ich meine, die Gesetzgebung, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, sehr weitreichend.
Ja.
Aber die Kontrolle darüber zu haben, ist dann doch nicht so einfach. Definitiv, je nachdem, ja, in welchen Ländern, mit welchen Unternehmen man zusammenarbeitet, das wirklich bis ins letzte Detail zu beherrschen und auch zu kontrollieren und zu überwachen, mit welchen Lieferanten arbeiten denn meine Lieferanten wiederum zusammen. Ja. Das ist ja teilweise auch schwer möglich. Ne? Und insofern, ja,
es ist halt so,
muss man einfach aufpassen. Es,
ja,
gibt halt Länder, da, ja, da passiert mehr Schmuh als in anderen. Mhm. Ne? Und da muss man dann vielleicht auch nochmal genauer hingucken. Mhm. Aber letzten Endes, globaler Handel wird schon sehr, sehr lange betrieben.
Ja.
Und das alles, wenn man weiter wächst, in Gänze zu beherrschen, ist einfach eine komplexe Angelegenheit.
Die Frage ist, wo fängst du an, wo hörst du auf?
Genau.
Und wie weit reicht es zurück? Ich meine, wenn wir jetzt mal anfangen mit unserer Schuld auf der Welt, Kolonialzeit etc., ne, dass die aufbegehren und dass es Wirtschaftsflüchtlinge gibt und dass viele Länder jetzt, die in der Kritik stehen, einen Handelsweg betreiben, andere wiederum, die gehypt wurden 70 Jahre lang, dann irgendwie 50 Kriege angezettelt haben. Ne? Es sind riesengroße Herausforderungen in dieser Welt. Ich sage immer, in unserer Bubble, ne, ist es doch wichtig, dass ich, wenn ich morgens aufstehe, in die U-Bahn gehe, der ältere Dame stehen sehe und ich sitze, ihren Platz anbiete. Wenn es doch anfängt darin, dass wir nicht immer in den Kindergärten den Kindern schon erzählen, was sie der Erzieherin an den Kopf werfen dürfen und was nicht. Werte, Respekt und Haltung mal wieder verankern in unsere Grundtugenden in diesem Land. Da haben wir doch schon viel gemacht.
Absolut.
Und wir müssen auch nicht überall als Deutschland auch immer über die Umweltpolizei spielen und das spielen, das spielen. Aber wir müssen uns, wir müssen aber auch erstmal, bevor wir Außenpolitik machen, im großen Stil, auch erstmal anfangen, unsere Herausforderungen in diesem Land bei den Bürgern und den Herausforderungen, die wir haben, mal zuzuhören und das zu lösen. Und das ist im Unternehmen ja auch so. Weil welche Rolle hat denn ein Unternehmer? Am Ende ist es ja nicht nur die Verantwortung fürs Unternehmen selber. Ich sehe das auch und du bist da ein Paradebeispiel dafür, wo du dich überall engagierst, wo du unterwegs bist. Sich auch im gewissen Maße kulturell, sozial und in dem großen Ganzen auch zu engagieren. Nicht indem nur du Steuern zahlst als Unternehmen, ne, die auch der Allgemeinheit zugutekommen, sondern auch darüber hinaus nie Nein sagst und nicht oft Nein sagst, wenn mal jemand Hilfe braucht in einem anderen Projekt oder in dem Projekt oder im kulturellen Projekt oder was auch immer. Weil das ist was, wo ich mir selber an die Nase fassen muss, wo ich nicht so viel tue, aber eine Meinung und eine Haltung zu haben und wenn die Zeit es auch ermöglicht und auch jetzt, versuche da zu helfen, wo ich helfen kann. Oh, ja, sei es jetzt bei uns damals über Leogistics im Fußballverein, die Mannschaften, die Kids vor allem, gerade im Kinderbereich, weil das ist unsere Zukunft. Ne?
Ich meine, absolut.
Die Senioren haben das hier aufgebaut, aber wir dürfen jetzt nicht vergessen, dass sich die nachfolgende Generation Wohnraum leisten können muss, ein Leben leisten können muss und nicht mit dem, meine Oma hat immer gesagt, der Junge soll es mal besser haben. Gar nicht mal mit dem Anspruch, das ist dieser der jungen Generation, wer auch immer da jetzt reinfällt, sehr wohl bewusst, wie gut sie es hatten und haben. Nichtsdestotrotz haben die auch einen Wunsch, dass das so bleibt. Und die wissen auch, wenn man was tun muss, will oder was haben will, muss man dafür auch was leisten. Das wissen die meisten, ja, bin ich mir sicher.
Ich glaube auch, wir sind das erste Mal an einer Zeitwende angekommen, wo es nach vorne gar nicht mehr so sehr darum geht, wie Jahrhunderte zuvor,
ja,
die nächste Generation soll es besser haben, ja, sondern wir müssen jetzt ja eigentlich gucken, dass wir das Level halten.
Richtig.
Und nicht schlechter werden.
Genau.
Ne, das wird ja die große, ja, Zukunftsfrage, ja, und Aufgabe sein, das zu lösen.
Ja.
Wir sind jetzt ein bisschen
ja,
von André Keber weg,
ja,
auf global-galaktische Themen gekommen. Jetzt nochmal zurück. Geschäftsmodell, du hast angefangen, quasi Vertrieb zu machen, Projekte zu machen.
Ja.
Hattest eigentlich, was ja auch erstmal toll ist, mit dem Kunden Nestle einen,
ja,
festen Ankerpunkt,
ja,
worum du dann das Team aufbauen konntest. Das heißt, wurde das, ja, Team dann vergrößert? Hast du parallel dann angefangen, weitere Kunden zu akquirieren? Wie ging das dann,
ja,
weiter?
Und also ganz, ganz offen und ehrlich ist es ja auch so, ich habe natürlich die Rolle damals bei der SAP, war auch so, dass ich natürlich viele Kundenkontakte dort aufgebaut habe, aber natürlich auch zum Vertriebsteam.
Mhm.
Und das war halt genau mit dieser Message, Event Management ist nicht mal en vogue, haben wir genau das ja gemacht. Und wir haben diese Projekte dann geliefert. Wir haben für die SAP oder auch im eigenen Namen Event Management Projekte geliefert. Ich ein bisschen Nestle, dann kam ein bisschen mehr Nestle, kam noch eine Kollegin dazu, die habe ich auch bei Nestle reingebracht. Also Nestle, ein paar SAP-Projekte, das war so unser Startpunkt. Und die SAP dann, gerade dieses Rail-Thema, da gibt es noch einen wunderbaren damals Podcast mit Ali Eskandari von Green Cargo, hat damals Tracking, Bahnwagen-Tracking für Europa mit dem SAP Event Manager aufgebaut, also mit Supply Chain Event Management. Ich wollte, wie der Besonderheit, nicht so sein wie die anderen, genau diese herausfordernden Projekte machen, die sonst niemand mit SAP-Software macht.
Ich wollte gerade sagen, das war das ja schon auch ein bisschen Einhorn dahingegen, ja, dass, wie du sagtest, eigentlich Event-Management gar nicht von vielen Beratungshäusern implementiert
ganz
wurde.
Wenige, ganz, ja? ganz wenige. Eins, was das auch zum Anfang gemacht hat, aber mit einem anderen Case, hat eine Riesenstory hingelegt. Das ist ja Movilitas plus jetzt Eusebiens. Die Story ist in den Weg gegangen. Die haben das im Pharma-Track-and-Trace-Umfeld gemacht und Regulatorik. Habe ich das damals gesehen? Habe ich auch gesehen. Aber hat mir das Spaß gemacht, Pharma-Tracking zu machen für ein paar Fallschachteln? Nee. Nee. Ich war so blind natürlich, also da auch diese kommerzielle Riecher zu haben, zu sagen, ich mache jetzt nur ein Thema, weil ich da Multimillionär mit werden kann, hat mich nie gereizt.
Was ja auch für dich spricht, dass du eigentlich...
Was, weiß ich nicht. Ich find,
doch, finde ich schon.
Also, ja, ich finde das andere bemerkenswert, beeindruckend. Ich finde das so geil zu sehen, was die geleistet haben ja auch dafür. Ich neide das aber auch keinen Film. Aber ich sage mal, mein Weg war immer der, der ist immer über diese Überzeugungen gekommen, was in einem Bereich zu machen,
wo was dich inhaltlich fachlich interessiert hat und was challenging war. Ja. Ne?
Herausfordernd, wo noch keiner war, da gehe ich hin. Vielleicht liegt das an diesem Pioniersein in der DDR. Pioniere, sie gehen ja auch dahin, wo noch keiner war. Das Feld, Trailblazer sein, den Weg zu öffnen, zu liefern. Und wenn es läuft, ne, kennst du mich auch, dann muss der Nächste ran, muss das übernehmen und weitermachen.
Absolut.
Ja. Genau, und das war so die Idee und die Philosophie auch von der dann herausbildenden Leogistics. Transporion, habe ich ja hier Philipp Pfister, saß hier auf meinem Stuhl jetzt, ne, da gehabt. Die haben mich früh getriggert, weil eigentlich die Idee war, mit denen damals was zusammenzumachen. Für Nestle, ich war bei Nestle, habe mich mit dem Peter Förster getroffen, das weiß er bestimmt nicht mehr, von Transporion, zu sagen, wir bauen eine Slot-Management-Integration. Da sind nie wieder bei mir gemeldet. Also wir waren dann bei Nestle einmal oder zweimal und auch so eine Dinge sind hängen geblieben. Das war für mich dann viele Jahre mein Feindbild. Ich wollte Transporien an allen Ecken bekämpfen, in der SAP-Welt raushalten etc.
Das war ein bisschen nachtragen, oder?
Ja. Jetzt mittlerweile haben wir auch mit Philipp gesprochen und geklärt, ne? Ist das total egal. Aber das.
Welche Folge ist das? Einmal ganz kurz, wer sich das nochmal anhören.
Eine von den letzten. Okay. Vorher, glaube ich. Oder noch eine davor. Vorvorletzte. 11, 10 oder so, glaube ich. Mit Philipp. Einfach reinhören. Da haben wir gar nicht so viel über das gesprochen. Aber ich sage, wir haben eine Story zusammen. Und das hat mich so getriggert, weil ich das, was ich da gesehen habe, eine Cloud-Plattform, damals schon, ne? Also Cloud wusste ich nicht. Also eine Webplattform fand ich mega. Oberflächen, die anders aussahen. Und für mich war klar, wenn wir da rein wollen, brauchen wir Leute, die auch schnell in der SAP-Welt aus diesem GUI in die Web-Dympro-Welt kommen, weil es ging immer um Kollaboration. Ich wollte immer die Mauern des Lagers verlassen und was schaffen, was übergreifend ist. Und adaptiv. Anpassbar auf das, was gerade passiert.
Spannend.
Ja.
Und dann kommen wir wahrscheinlich auch in die Diskussion rein, dass dann die SAP irgendwann auch nicht mehr gereicht hat, ne, weil dich wahrscheinlich Dinge genervt haben im Standard und an einigen Punkten halt, ja, sage ich mal, hat das System nicht das gemacht, wo du eigentlich die Zukunft gesehen hast, ne, wo du dann gesagt hast, okay, da muss ich irgendwie eigene Lösungen für schaffen, weil der Standard einfach nicht ausreicht, ne? Und dann ist ja die Frage, wie macht man das? Fängt man an, eine komplett eigene Welt aufzubauen, weil es vielleicht auch ja zu umständlich ist und technologisch nicht sinnvoll, sich in den Standard zu integrieren oder weil einfach auch das Thema zu groß ist, um das damit reinzubauen. Kannst du da ein paar Worte zu sagen? Weil gerade das Thema Yardmanagement ist ja etwas, was dich weiter getrieben hat, ne? Neben den ganzen anderen Sachen.
Ja, ja, natürlich.
Klar. Aber auch, ich erinnere mich, Transport war ja auch, glaube ich, relativ am Anfang.
Es ging auch ein großes
Thema. Dann war ja das TM auch stark verdrahtet mit dem Event-Management, also prozessual sowieso.
Ja.
Technologisch weiß ich das gar nicht. Aber ja. Genau, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen.
Ja, ich muss mal so ein bisschen zurückgehen, wann das dann losging. Also es ging los mit genau mit dem Trigger-Zeitfenstermanagement. Und genau mit dieser Thematik Zeitfenstermanagement, das jetzt, muss jetzt um 2011, 2012 gewesen sein, haben wir damals die ersten Prototypen gebaut. Ich habe dort mal damals einen Vortrag gehalten in Wismar, an der Hochschule, wo ich ja studiert habe, und hatte da so einen pfiffigen Studenten. Und jetzt kommt der Name nochmal, Frank auch wiederum, den ich vorhin schon erwähne, Würschnitzer, und gesagt, Mensch, Frank, der hat mich dann angesprochen und sagte, ja, das war ja ein cooler Vortrag, das erste Mal, dass ich hier sowas Spannendes höre. Ich bin so in dem Grafikbereich unterwegs, baue da so Oberflächen, oder wollte Oberflächen bauen, das war dann seine Diplomarbeit. Und wir haben gesagt, wir bauen grafische Oberflächen auf in die Einfachheit der Abwicklung rein mit der und kombinieren das mit dem Zeitfenstermanagement. Damals für eine Brauerei, glaube ich. Das war ein Brauereibereich, Bitburger oder irgendwie sowas. Gehen wir ganz zusammen. Und haben ein erstes grafisches Beladecockpit in Abgleich mit den Zeitfenstern gebaut. Cool. Das war damals noch Adobe Flex Technologie, noch unterstützt als Embedded. Und die Idee war damals schon mit dem Yard, das zu malen, zu zeichnen, aus einer Bibliothek. Darauf hat uns mal ein anderer Kunde gebracht, zu sagen, oh, wir brauchen da so eine Bibliothek, Bäume, blub, blub, blub. Also auf abgefahrene Dinge, wo ich sage, jetzt im Nachgang, wieso will der Bäume haben? Ja, aber so war es eben. Also, Zeitfenstermanagement war der Start. Dann kam das Zeitfenstermanagement, ist zwangsläufig immer eine Integration mit dem Yard-Management. Wo fängt das an, wo hört das auf? Terminbuchung, ja oder nein? Viele Slot-Systeme verkaufen ja heute ihre Slot-Systeme als Yard-Systeme. Nicht nur in der Cloud, sondern auch sonst wo. Und so ging das los. Und dann haben wir natürlich gepitcht. Dann hatten wir auf der SAP-Seite ein paar verrückte Leute, die da Gegenpol zu war. Nehmen wir Tobi Eisel, hat ja jahrelang versucht, Eisenbahnen zu verkaufen. Jeder hat ihm Folien gezeigt. Dann hat man es probiert mit irgendwelchen Standardlösungen. Und die Fachbereiche haben die Arme verschränkt, haben den Kopf geschüttelt, haben gesagt, ein Eisenbahnwaggon, ja, ist keine Handling-Unit.
Ich war ja zusammen mit Tobi 2009 bei VW. Ja. Und dann haben wir gesagt, ja. EWM,
ja.
Eisen- und Werkbahnmanagement.
Eisen-Werkbahnmanagement. Also, so ging das dann los. Und dann haben wir gesagt, okay, Event-Manager ist eigentlich eine coole Basis dafür. Lass uns das doch so machen. Und dann haben wir ein bisschen rumprobiert, hatten die ersten zwei Kunden. Auch für das Yard-Management, haben aber auch, wie du es gesagt hast, für richtigerweise im Transportmanagement eine mobile Tracking-App gebaut, auch mit dem Event-Manager. Da sind wir eine Partnerschaft eingegangen. Ich habe ja, wir haben ja verschiedene Partnerschaften von Anfang an schon immer versucht zu forcieren, wo wir technologisch nicht die richtigen Mittel hatten. So eine Fahrer-App, wir hatten keine App-Entwickler. Ja. Auf welchem Standard machst du das im 2011? Ist heute alles normal. Seit 2007 gibt's das iPhone. Ne? Da haben wir Apps entwickelt, dann auch haben angefangen, da diese SDKs da zu nutzen und haben uns einfach ausprobiert. Ich krieg das gar nicht mehr synchronisch hin. Ich habe nur letztes Mal meinen Ordner gesehen, wo meine ganzen alten Logistics-Entwicklungen drin sind. Von der Lagergeldabrechnung über eine Eisenbahnsteuerung, Werkseisenbahnsteuerung, Track and Trace, Visualisierung von Werksgeländen bis hin zu, also so eine lange Liste an Entwicklungen, die wir gemacht haben, wo wir immer diesen Produktdrang drin hatten. Und wir hatten auch die Leute dann dafür auch geholt. Edgar Meyer zum Beispiel, der den Anfang gemacht hat. Jürgen Wackler von Krones damals, sehen wir bei Krones. Wir haben ein Frachtkostenmanagementsystem, eine Frachtausschreibungsplattform. Also wir haben SAP in den Standardobjekten dann irgendwann links liegen gelassen, auch mit dem Yard-Management, und haben unsere eigenen gebaut. Und auch das möchte ich nochmal aufrollen, weil dann kann ich nicht mehr zurück. Die Yard-Idee, ein eigenes Yard-Produkt zu bauen, das kam weder von der SAP noch von irgendjemand sonst, sondern die kam von uns. Unsere Objekte, die wir heute, also uns, sage ich, Neogistics, Vergangenheit, genutzt haben, waren eigene Objekte. Wir haben das nicht ins EWM reinbauen wollen und auch nicht ins, wir haben gesagt, wir bauen eigene Business-Objekte.
Das ist übrigens das, was ich nie verstanden habe, die Entscheidung von SAP, die Yard-Management-Thematik auszukoppeln. Also genau wie du sagst, im EWM war ja dann ein Stück Yard-Management drin.
Ja.
Ne? Was aber halt nicht autark funktionierte, sondern eigentlich immer im Lagerkontext. Ne?
Genau.
Und dein Ansatz war ja eigentlich eine, ja, sag ich mal, wirklich große, komplexe oder nicht komplexe, aber eine große Lösung für komplexe Yards zu bauen. Genau. Ne? So.
Das war die Idee dabei. Multimodal. Das können ja die meisten heute immer noch nicht.
Und multimodal. Ja. Und das ist auf der einen Seite, das ist ja auch ein spitzer Markt. Ne? Es gibt jetzt absolut ja nicht so viele Kunden, die so ein, sage ich mal, Yard im Extrem prozessieren, wie du dann die Lösung gebaut hast. Ne? Genau. Deswegen habe ich nie verstanden, dass SAP dann der Meinung war, irgendwie da ein eigenes Ding draus machen zu müssen, wo ja letzten Endes EWM auch immer drunter lag. Ne?
Ja. Vor allem, das ist, aber überall, wo Menschen im Einsatz sind, kommen eigene Interessen zum Vorschein. Und auch hier in dem Fall mache ich der SAP gar keinen Vorwurf. Da gab es Leute bei der SAP, die das wollten, die aber in dem Moment da zu weit weg waren und auch falsch adressiert waren, weil das nicht ihr Themengebiet war. Und dann gab es andere, die persönliche Interessen hatten. Und die stellen einfach, egal ob sie Angestellter sind oder eben nicht, ihre Interessen vor die Interessen des Unternehmens. Und das wird nicht das erste Mal, war nicht das erste Mal, dass es so war, unabhängig von der SAP. Und es wird auch nicht das letzte Mal so sein, dass Menschen, und wir sehen das ja heute, was wir immer vielen Konzernen bemangeln, dass Entscheidungen getroffen werden, was gut für sich selbst ist, aber nicht gut fürs Unternehmen ist.
Ja.
Und an der Stelle habe ich es auch nicht verstanden. Ich war dankbar, dass ich natürlich mit den Leogistics zu der Zeit, wo wir diese Diskussion mit der SAP geführt haben, ich jemanden wie Harald Zulowski als Geschäftsführer der CBS, weil die Story Leogistics ist ja dann auch irgendwann Teil der CBS geworden, an der Seite hatte, der das durchgeboxt hat und Standing hatte, wir schaffen das auch ohne die SAP. Und ich will ja nicht sagen, mit dem Moment, wo das so entschieden war, dass wir das nicht machen mit der SAP oder weiterzugehen, weil wir halt das Gefühl hatten, dass sie mit uns nicht partnern wollen, sondern längst ein eigenes Produkt in der Schublade haben, das aber nicht so kommuniziert haben, sind die Türen aufgegangen bei den Kunden. Ganz komisch. Das bei BMW in den USA über eine ganz komische Geschichte da reingekommen und dann geliefert, super geliefert, auch mit Up and Downs, aber im Wesentlichen läuft die Lösung heute noch dort sehr stabil und ist erweitert, soweit ich das weiß. Bei in der Chemieindustrie, bei der BASF, bei Ineos, etc., etc., etc. Und wir sind aber auch an unsere Grenzen gekommen. Wir haben ja vieles mit dem Kunden zusammen entwickelt. Das ist ja dieses typische Dilemma zwischen Projekt und Produkt.
Ja, absolut.
Und das haben wir natürlich, wenn wir das richtig erkannt hätten in der Konsequenz, was man hätte machen können, hätte man das rausnehmen können, eigene Firmen rausgründen, Produktbude bauen. Viel, viel größer, auch für kleine Yards, was denn danach kam so in den letzten Jahren. Da war das Umfeld nicht mehr entsprechend für gemacht. Weil Margeerwartung ist Margenerwartung. Und Softwareprodukte bauen heißt manchmal auch, dass man in Vorleistung geht, meistens sogar, dass man heißt, okay, man zieht Anforderungen von verschiedenen Kunden, baut daraus ein Produkt und verkauft dann danach ab. Also erstmal ins Negative geht und dann ins Positive wandelt. Bei uns war einfach, wir müssen positiv bleiben. Es hat sich dann irgendwann auch, diese Awareness hat sich irgendwann gedreht.
Es ist ja auch im Projektgeschäft erstmal Normalität, ne?
Total normal.
Und ich glaube, das war ja dann letzten Endes auch ein Trigger für dich, zu sagen, okay, das macht so nach vorne eigentlich keinen Sinn. Ne?
Ja.
Ich meine,
nicht ganz, weil das waren noch verschiedene andere Gründe, die dazu geführt haben. Es macht nach vorne schon Sinn. Wir haben ja eine lange Zeit sehr gut davon gelebt, als Leogistics diese Kombination zu haben. Das heißt, wir hatten auf der einen Seite die Standardthemen, wir haben einen sehr starken EWM-Kopf bekommen. Den kennst du, den Matthias, der hat das Geschäft hervorragend entwickelt im EWM, sehr, sehr autark und mit seinem Netzwerk viele, viele gute Leute geholt. Wir hatten den Christian Carstens, der im Beratungsgeschäft sehr viele Flöcke eingeschlagen hat, das heißt das auch. Und wir hatten eine sehr starke Entwicklungstruppe mit ganz vielen starken Köpfen. Also,
aber lach es dann daran, dass ihr quasi diese Nische so autark besetzt habt und auch nicht viel Wettbewerb hattet? Oder wie erklärst du dir das?
SAP-basiert gab es gar keinen Wettbewerb. Es kamen viele Dinge zusammen, dass wir den Nerv der Zeit in 2015, 16 getroffen haben, ein Produkt zu haben, was einen hohen Abdeckungsgrad mit einer hohen Flexibilität und mit auch der Bereitschaft, trotzdem noch in das Produkt zu investieren von Kundenseite.
Und einem guten UI.
Mit einem geilen UI, wenn ich das sehe, wie viele Herausforderungen wir mit UI5 in der ersten Zeit hatten, aber es hingekriegt haben. Ich nehme immer noch Evonik, die Lösung 2015 von Evonik. Ich weiß nicht, wie sie heute und wie Evonik selber damit zufrieden ist, aber für mich war das einfach State of the Art zu der Zeit. Eingefärbt in Evonik-Farben UIs, wo sich der Wettbewerb heute, und ich bin ja für einige Wettbewerber jetzt ja auch unterwegs, darf ich auch sein, in der beratenden Rolle, wo ich heute sage, 2025, seid froh, dass wir 2016, 17 nicht ernst gemacht haben. Dann wird es euch heute gar nicht geben. So arrogant, wenn ich schon mal die Chance kriege, zu sein, bin ich heute, weil ich da auch echt stolz drauf bin, was dieses Team Unmenschliches geleistet hat, in so vielen verschiedenen Bereichen, sowas hinzukriegen. Krass. Geile Leute. Vielen Dank.
Ja, sehr schön. Ja. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wie groß war dann Leogistics?
Um die 100 Mitarbeitende, 110. Okay. Wir hatten viele Externe immer an Bord, die für uns gearbeitet haben, weil wir, ich sag mal, wir kamen zusammen, wir haben in England ein Projekt beim Hafendienstleister ABP, das Ding gewonnen, da irgendwie 20 Häfen parallel, da haben wir viel gelernt, was wir auch nicht können, und wie Hafenlogistik funktioniert, von Fertigfahrzeugen und Co. und Multipurpose Port, total verrückt, das hat mit Containerschieben nichts zu tun. Dann hatten wir Evonik, Ineos, BMW, BASF etc. Das lief alles parallel. Total verrückt. Und wir einfach nur noch Leute genommen, vom Markt abgegriffen, viele, die im Nachgang, möchte das jetzt nicht so negativ sehen, aber dankbar sein können, dass wir so gesucht haben,
ja. Weil
wir dann auch an einigen Stellen auch nicht mehr so genau hingeguckt haben, wen wir nehmen. Und das wurde dann auch gefährlich. Also wir sind sehr, sehr schnell gewachsen.
Es ist ja häufig dann so in den Situationen, ja. Wo die Nachfrage so hoch ist.
Richtig.
Ja. Und ich meine, ja. War of Talents, gerade in der SAP-Bubble, klar, und dann noch nischiger, ja. in der Logistik-Bubble, ja. Der ja. ist ja schon seit vielen Korrekt. Jahren sehr, sehr heiß umkämpft.
Ja.
Und ja, Transportation haben wir jetzt noch gar nicht so richtig drüber gesprochen, aber da seid ihr ja auch da relativ auch früh eingestiegen,
genau,
ne,
richtig,
ins
ja.
TM-Thema. Ja. Ich kann mich noch erinnern, 2007,
ja.
Wurde ich mal so als Vorhut losgeschickt, um mir mal einen Überblick zu verschaffen. Und bin nach 2 Wochen ein bisschen desillusioniert zurückgekommen und habe dann damals meinen Geschäftsführern gesagt, ja. ich würde noch eine Zeit lang warten.
Ja.
Wann seid ihr da reingestartet?
2007, oder gab es uns zwar noch nicht, aber indirekt die ersten Leute haben 2007 damit schon zu tun gehabt, die ersten dann späteren Mitarbeitenden. Ein Kollege, der Malte damals, und die Christine Kettner, die kennst du vielleicht
ja,
auch.
Klar.
Ne?
Christine Kettner war ich im Projekt bei Wild in Heidelberg.
Ja,
eines meiner frühen ja? LES-Projekte.
Ja, okay, ja, stimmt. Das verrückte Wild-Projekt, ja.
Ja, ja, genau.
Aber andere Zeit. Genau, wir haben relativ früh
liebe Grüße
angefangen. Ja, reden wir aus. Christine, liebe Grüße von Finn. Und auch von mir. Und Christine war ja auch bei SAP SI.
Mhm.
Das heißt, auch andere, wenn Jörg, Michaelis war bei, also kennst du ja auch, glaube ich,
klar.
War auch bei SAP SI.
Den kennen wir.
Ja, siehste. Und einige andere waren auch da. Und der Malte damals war bei einer kleineren Beratung und der ist dann als Vorreiter sozusagen bei uns eingestiegen. Der Edgar damals hat in der Standardentwicklung gearbeitet, Edgar Meyer, das war ein alter Kollege von mir, der früher im Eventmanagement war. Und so haben wir natürlich auch in TM früh angefangen. Und gerade mit diesen Themen, TM, Eventmanager, das war eine coole
Stimmt,
Kombination.
Genau.
Das Ding konnte nicht viel zum Anfang. Es hatte es war die Architektur, sagt die SAP heute auch selber, war...
Naja, nicht umsonst wurde es einmal...
komplett über Genau, so viele Schichten, so eine komplexe Belegstruktur, einfach langsam für die Ideen, wo es laufen sollte, also Panalpina und Co., war es einfach nicht geeignet zu dem Zeitpunkt. Punkt. Und wir haben natürlich dann auch da eines der Herausforderungen, die wir hatten, geht auch auf genau diese Konstellation, auf der einen Seite Produkte und auf der anderen Seite TM, noch nicht ready, zurück. Das ist auch einer der Gründe gewesen, warum ich mich 2013, wunderbar, dass du diese Brücke gebaut hast, entschieden habe, dass ich mit der damaligen Gesellschafterstruktur, dass die nicht trägt in herausfordernden Zeiten, die wir 2013 hatten. Weil 2013 kamen 2 Dinge zusammen. Ein großes Projekt in Frankreich wurde im TM gestoppt, nicht wegen uns, sondern wegen der Readiness des TMs.
Ja.
Also nach einer relativ großen Investmentsumme. Wir waren mit der Hälfte der Firma drin und die andere Hälfte der Firma hat mehr oder weniger Produktjahrmanagement gebaut. Und das hat uns, hat mir als Geschäftsführer die ersten schlaflosen Nächte meines Lebens durch den Job beschert. Weil ich massivste Ängste hatte, wie ich die Löhne von den Leuten bezahlen kann.
Mhm.
Weil das wäre fast schief gegangen. Das haben wir dann überbrücken können. Ich habe aber nur daran auch gemerkt, wie belastbar sind unsere Gesellschafterstrukturen. Meine Erwartung war eine andere wie deren. Das heißt, ich war eigentlich, habe den Job gemacht und war gleichzeitig auch genauso in der finanziellen Bütt wie die. Vielleicht war das auch naiv, aber das war dann das erste Mal und dafür sind es gut, gute Verträge zu machen, weil nicht für die schlechten, für die guten Zeiten, sondern für die schlechten Zeiten habe ich da gelernt, okay, lieber mal die Bremse rein und mit den richtigen Leuten arbeiten, als das waren auch die richtigen Leute für ihre Zeit, aber nicht mehr für den nächsten Schritt. Und diesen nächsten Schritt müssten wir dadurch absichern, dass wir für mich mehr Ruhe reinkriegen, einen größeren Investor reinzunehmen. Und das war dann die CBS 2014. Die sind eingestiegen. Und wie es dann der Zufall will, CBS durch den Harald, meine Verbindung, dass ich da gearbeitet habe, konnten wir das Unternehmen relativ ruhig, autark und mit sehr viel Verständnis, weil wir ein fehlender Puzzleteil der Story waren, der CBS, die dann schon sehr gewachsen war mit diesem Supply Chain Execution Themen und plus Produkt, das war bis gar nicht so relevant, abdecken konnten.
Ja. Und wie CBS dann quasi als strategischer Investor
reingegangen. Ich bin auch drin geblieben. Wir haben ein paar wenige Anteilseigner waren noch drin zu dem Zeitpunkt. Und dann gab es über die nächsten Jahre die Möglichkeit, über Earn-Out, wie man das heute so schön nennt, dann auch weiter zu partizipieren am Wachstum. Und das ist dann auch passiert. 2014 noch nicht so, da sind auch neue Leute gekommen, wie der Christian Pieder, Christian Carstens. Ich glaube, die sind so um 2014 gekommen, die waren die ersten Jahre gar nicht dabei. Und dann, sage ich mal, auch andere Leute, Matthias, und dann kamen auch die anderen Themen langsam hinzu. Ja. Und dann läuft das ja manchmal, weißt du, wie das ist. Veränderst du die Rahmenbedingungen, den Kader, es gehen Türen auf einmal auf, der Markt war ready, wir hatten was zum Zeigen und dann lief das.
Und ihr konntet den nächsten Wachstumsschritt auch machen. Ne?
Ja. Genau. Haben den nächsten Wachstumsschritt gemacht, haben weiter investiert, haben viele gute Kunden gewonnen und dadurch dann dementsprechend auch gut geliefert. Sind dann expandiert an andere Standorte rein. Wir hatten ja durch meine Erfahrung mit dem Homeoffice schon immer eine Homeoffice-Regelung von Anfang an. Ne? Heute würde ich sagen, okay, muss man das immer noch so machen, weil es schon gut auch ins Büro zu kommen, zu sehen, für wen man arbeitet. Das ist eine Philosophiefrage.
Absolut.
Damals war ich total angekotzt. Ja, deswegen. Ja. Vertrauen war schon immer so ein Themenfeld auch. Ne?
Ja, bei uns kam dann Corona in diese Homeoffice-Diskussion oder hat ja bei vielen Unternehmen zu der Homeoffice-Diskussion geführt, wo wir letzten Endes zu dem Zeitpunkt, als dann Corona, dem Ende zuging und die großen SAP, Apple, Google alle gesagt hatten, work wherever you want, whenever you want, haben wir dann gesagt, bei uns nicht und haben dann eigentlich 50-50 eingeführt. Ja. Aus der Überzeugung heraus, ich habe halt immer gesagt, wenn alle Homeoffice arbeiten, dann geht die Identifikation zur Company verloren.
Ist so, hast du total recht. Ist auch so. Haben wir auch gemerkt dann, als das größer wurde.
Und der zweite Punkt, ich bin der Überzeugung, dass die Projekte in der Größenordnung und wirklich End-to-End, Supply Chain mit Lagertransport, allem, was dazugehört, da braucht es einfach mehr als nur Homeoffice.
100%.
Um die Teams wieder zusammenzubringen. Ja, ich meine, in manchen Konstellationen geht das nicht. Aber es ist
eine Philosophiefrage und gucken, was zum jeweiligen Unternehmen passt. Ich würde das nicht pauschal bejahen oder verneinen, sondern mal gucken, was passt zu meinem Unternehmen, zu meinem Laden, wie möchte ich das auch selber haben als Geschäftsführer und auch als Team, als Führungsteam. Und die Menschen wissen ja, worauf sich einlassen. Ich glaube, der größte Move ist auch immer der, Finn, wenn du mal was hattest, was dir weggenommen wird, geführt.
Absolut.
Und wenn das von Anfang an klar ist beim Einstellungsgespräch, dann ist das doch klar. Dann weiß ich doch, für wen ich mich entscheide. Nur wenn sich doch Transformation scheitert, doch häufig daran, nicht wenn du es neu machst, sondern wenn Strukturen schon da waren. Ne? Das ist ja unser Thema auch in Deutschland ein bisschen. Jetzt was anderes zu machen, das ist halt hart. Aber wenn du gar nichts hast, auf einer Basis anzufangen, dann zu sagen, das ist so bei uns, dann ist das doch viel einfacher. Hier weiß doch jeder, worauf er sich einlässt.
Ja, ja. Das stimmt.
Ja.
Jedenfalls, CBS kam rein, war mit Sicherheit wie du schon sagtest, strategisch absolut sinnvolle Ergänzung im Gesamt-SAP-Portfolio. Dann absolut. Halt wirklich das Logistikthema durch Leogistics zu bespielen. Und tatsächlich muss man ja auch sagen, hat das so weit gehalten. Leogistics ist nach wie vor als Markt. Company da und als Brand. Und also häufig ist es ja so, dass dann irgendwann der Move gemacht wird, die Company platt zu machen, manchmal früher, manchmal später. Und das hat man bei CBS nicht gemacht. Ich persönlich glaube, dass das schlau ist, eine etablierte Marke auch weiterzuführen. Und dann hat sich aber noch etwas entwickelt. Und zwar hast du dann stärker nochmal das Thema Projekte versus Produkte. Mhm. Ist dann hochgekommen. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen erzählen, wie da wie der Move kam, der Shift kam.
Ja, Shift ist ganz schön viel Shift. Das ist gut, finde ich gut. Der heißt auch The Shift, der Podcast. wie kam da der Shift? Also ich sage immer, mein Leben war halt schon immer Transformation. Auch 1990 mit der Wende, es war alles Transformation, immer Veränderung. Und es ist nicht dies, dass sich was verändert, sondern es ist, wie du damit umgehst. Und so war es da auch. Ich habe Opportunitäten wiederum gesehen. Wir waren bei BMW, wir haben dort bei BMW festgestellt, dass BMW auf uns zugekommen ist. Das war immer ganz subtil. Die haben mir eine E-Mail geschrieben, mich dann angerufen, haben gesagt, André, komm mal rüber. Da bin ich dann über nach Spartanburg darüber geflogen und dann haben wir zusammengesessen und haben sie mir eigentlich immer gesagt, wo der Schuh gerade drückt. Da haben wir gesagt, halt, Moment mal, lass uns mal gucken, ob wir es machen können. So war das immer mit BMW. Also hat zig Sachen draus entstanden, auch bei BMW, die ich dann wiederum weitergetragen habe in das Thema beim Kunden was gesehen, so machen wir das jetzt. Lass uns mal schauen. Und so war das bei BMW auch wiederum, war der Trigger für uns, zu sagen, okay, die wollen eine Tracking-Lösung, weil sie früher schon sehen wollen, ob ihre Trailer, wir haben ja viel Trailer da drüben, im Jahr rechtzeitig ankommen und welche Teile wo drin sind. Jetzt haben sie heute sich mühsam über so eine Monitor, da ist gerade einer, zusammensuchen müssen, wo denn von 5 Speditionen, von 5 Dienstleistern die ganzen LKW auf einer Karte zu sehen waren, wann die wohl ankommen. Und dann musste mal einer gucken, wann kommt denn welcher LKW mit den Achsen, mit den Türen, mit den Dinger. Er sagt, können wir nicht im Jahr schon vor die Info geben, auf Basis von Echtzeit-Tracking-Informationen? Mal gesagt, ja, warum nicht? Und das haben wir dann mit Event-Management oder mit / Yard-Management. Als Yard war ja dann nicht nur Yard, sondern es war eigentlich schon eine Transportplattform. Soweit ist das schon gediegen damals, wo wir diese Meilensteinketten, Status, Status-Updates etc., Zeitstempel, Positionsdaten abbilden konnten und haben diese Lücke dort geschlossen. Und daraus kam dann die Idee zu sagen, es ist doch für andere Kunden auch interessant. Aber dadurch, dass wir so viele Externe haben, mit SAP, mit indirekter Nutzung, keine Cloud Company, allein für unseren Yard-User und den Slot-User, ne, diese Diskussion zu führen, was der Nutzer, der Fahrer da draußen kostet. Was für ein Quatsch und Bullshit, ne, an der Stelle, ne? Damals schon zu sagen, wir müssen daraus eigentlich mit einer anderen Technologie an den Start gehen. Und so kamen die ersten Dinge, dass wir mit SAP gesprochen haben, welche Möglichkeiten gibt's dort. Dann haben wir mit Microsoft, mit Google gesprochen, haben da Wetterdaten integriert und haben eigentlich den ersten Supply Chain Control Tower 2016 zusammen mit BMW gebaut, woraus dann Leogistics Cloud, MyLeo, irgendwann später eine eigene Firma geworden ist. Das war der Nordzucker kam dann als nächster Kunde, kam nochmal wieder ein nächster Kunde. Sehr eng natürlich immer eine Kombination SAP und Non-SAP.
Crazy.
Ja, das war der Trigger damals, dass wir sagen, okay, bei mir, die Welt verändert sich, Slot sowieso, da haben wir auch das Slot-Booking da reingehoben, weil auch da, wie gesagt, diese ganzen Diskussionen, das Verknappung und Login so schwierig zu machen in einer integrierten, webbasierten Welt, wo ich gesagt habe, der nächste Schritt sind doch Cloud-Anwendungen, Cloud-Lösungen, habe mich dann irgendwo hin orientiert, wo du heute wieder milliardenbewertete Startups siehst, da mit P44 und wie sie alle heißen, wo ich denke, Alter, da waren wir Jahre voraus. Was haben wir daraus gemacht? Nix. Also unternehmerisch versagt. Aber ich habe auch keine Ahnung gehabt, wie dieses VC-Game, dieses PE-Game, machen wir uns nichts vor. Das hatte die CBS auch nicht. Die haben erst spät erkannt, und das war der Punkt, wer das erkannt hat, mit Materna. Dort gab es einen damals Geschäftsführer, der Michael Knopp, oder CFO war er damals, und der Harald Sulowski zusammen. Die haben genau diese Vision, die ich da aufgezeigt habe, und auch mit den Kunden, die wir dahinter hatten, ja, haben die verstanden. Und ging so weit, dass wir gedacht haben, okay, mit dem MyLeo-Ding, Börsengang etc., amerikanische Investoren interessiert. Ja, genau. Und jetzt sitze ich hier und bin nicht mehr bei MyLeo oder nicht mehr bei Leogistics. Ja, es könnte heißen, ich habe es im Börsengang hingelegt oder ich bin aus anderen Gründen weg. Aber das können wir auch gleich nochmal ein bisschen vertiefen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe eine Produktidee darin wiederum gesehen. Ich hatte nie eine Exit im Sinn, jetzt müssen wir da raus das Ding machen und Keber macht jetzt einen Exit da drin, weil er in diesem VC-PEG mitspielen will und jetzt der nächste Cloud-Pionier wird. Wir sitzen ja hier im Logistik-Hub Hamburg, Digital Hub, und hier gibt's ja ganz viele, die ihre Gründungsidee nur auf ihrem Exit basieren lassen. Wow. Ja, also wenn die noch nicht mal an die Zukunft glauben, wer soll denn an die Zukunft glauben? Und ne, böse gesagt, ja, das ist so. Ich wollte auch da wieder der Erste sein, der in dem Feld Benchmark setzt.
Ja, cool. Punkt. Und dann hast du gesagt, okay, Projekt und Produkt geht jetzt eigentlich so weit auseinander, wir müssen eine Ausgründung machen.
Kulturell hat sich das auseinanderdividiert, die Teams, die Bezeichnung. Projekt ist in Time and Budget. Produkt bedeutet experimentieren, abreißen und neu machen. Ne, diese Denke, ja, aber da brauchen wir doch jetzt eine Personentagplanung, habe ich ja auch gedacht, weil ich habe das ja nur weitergegeben, klar, was man von mir wollte. Dass das ein flexibles Budget ist, wo über Storypoints, lässt sie heißen, wie sie wollen, aber natürlich braucht man ein bisschen Planung. Aber es gibt Bedarfe vom Markt, die der Kunde auch bereit ist, dann im Produkt zu bezahlen. Attracten, Anforderungen, nicht aus der Organisation heraus was in den Markt pushen, sondern vom Markt was in die Organisation bringen. Andersrum denken und drehen. Das habe ich verstanden. Das fand ich sehr bereichernd für mich. Ich habe den Kolleginnen und Kollegen 2019 gesagt, dass meine SAP-Reise eigentlich beendet ist, weil das, was ich da jetzt nur noch sehe, für mich alles durchgekaut ist für mich selbst. Das Yard-Management hat einen Zenit erreicht. Wir müssen jetzt neue Themen angehen. Die Welt da draußen verändert sich extrem, wenn wir da mitspielen wollen. Ich habe mich ein bisschen verschätzt, weil die Leidenskurve der Kunden geht ja, ist ja keine Leidenskurve, sondern die müssen modernisieren. Und der Lock-in-Effekt, den habe ich bei SAP total unterschätzt, ja, also dass die Kunden so dann abhängig sind, darüber habe ich
lizenzseitig
abhängig sind, habe ich mir lange Zeit ja das auch ein bisschen ausgeblendet, weil ich Lust aufs Neue hatte und habe gesagt, ich war ja 2018 soweit, ich hatte dann diese Earnout-Option, habe ja 2018 dann meine letzten Anteile verkauft und hätte dann als Geschäftsführer sagen können und müssen vielleicht oder sagen können, je nachdem wie man es dreht, ich mache mein Leo anders, ich mache das gar nicht mit Materna. Aber ich habe an Materna geglaubt, weil der Michael Knopp da war, und ich habe an Harald geglaubt, weil der Harald ist. So, und der Harald ist ein harter Knorz. Ne? Harald, ne? Du bist ein harter Knorz. Aber wenn man dich überzeugt hat, dann hat man dich überzeugt. Und der Michael Knopp ist alles andere als jetzt ein Visionär. Das ist ein super auf seinem Posten CFO. Für mich kenne ich so viele, aber der ist ein super CFO. Und der war auch überzeugt. Und das war für mich meine Mentoren wieder, die mich getragen haben. Und dann haben sich Dinge verändert, wo ich heute sage, ist es gut, dass ich jetzt hier sitze, in einer anderen Rolle, als da noch zu sitzen, wo ich jetzt sitzen hätte können oder würde.
Das heißt, du bist dann, ja, irgendwann hast du die Reißleine gezogen.
Ja, wenn wir da tiefer drauf eingehen wollen, ja, ich habe die Reißleine gezogen, nach 2 Jahren, auf Deutsch gesagt, unter am Stammtisch rumgeeier, von Investorenseite dann, also damals, kann man es benennen, am Ende die Materna-Gruppe, rumgeeier für mich, ja, nicht mit einer Klarheit zu sagen, wie weit wir gehen wollen und wie weit wir nicht gehen wollen, mit Investoren oder ohne. Sie sind ja alleine Investor, das kann man ja auch jetzt nachlesen oder nicht. Ich will die Zeit nicht missen. Ich bin auch kein Typ für schmutzige Wäsche. Ich habe bestimmt Fehler gemacht. Alle Seiten haben Fehler gemacht, auch die gegenüberliegende Seite. Aber ich habe nicht mehr das Vertrauen. Ja, in der Bundesliga, beim Fußball würde man sagen, ich habe nicht mehr das Vertrauen gespürt. Ganz klar, ich hatte nachher keine Kommunikation mehr, auch aufgrund von neuen Personen, die dort am Ruder waren, in verantwortungsvoller Exekutive, nicht in den Eigentümergremien. Und wenn du das nicht hast, in so einer Konstellation finden, ne, und dir 2 Jahre Gedanken machst, warum du noch da bist und nichts mehr bewegen kannst, sondern nur noch Excel-Sheets drehst, in Meetings gehst, wo man dir nicht zuhört, wo man dann selber ungehalten und laut wird, weil das einem irgendwann reicht, ne? Dann bin ich ein Typ, dann sage ich, das Problem ist nicht das System, das Problem bin ich selbst. Deswegen war mein Gefühl einfach das, ich muss da 2023 und dann 2024, ja, final bin ich ja dann ausgeschieden, ich musste einfach raus. Ja, die Geschichte war zu Ende erzählt für mich.
Wie hat dein Team reagiert?
Ich habe es meinem Team ja selber gesagt, und zwar auf einer Veranstaltung in Leipzig, einem Quartalsmeeting, was ganz anders geplant war.
Oh.
Und ich hatte aber zu dem Zeitpunkt irgendwie einen Maulkorb und es wurde nicht kommuniziert. Warum auch immer, kann ich nicht genau sagen, was die Beweggründe waren, das nicht zu kommunizieren. Jedenfalls habe ich selber gemacht. Und natürlich ist die Party und der Abend dann war eine geile Party, aber die Session war eine Frage- und Antwortrunde, warum das jetzt so weit gekommen ist, wie es gekommen ist. Also ich habe mich auf einen heißen Stuhl gesetzt und habe Antworten ehrlich vom Team beantwortet, warum ich mich so entschieden habe, warum ich das heute kommuniziert habe, etc. weil ich da nichts unausgesprochen lassen wollte. Ja, von Tränen bis Unverständnis bis Verständnis war alles dabei. Mhm. Und dann kam ja dann die Zeit danach, bin dann rausgegangen, bin dann gereist und habe angefangen zu sagen, Mensch, ich will irgendwie meine Legacy, die ich da aufgebaut habe, irgendwie auch bewahren. Mach mal eine Webseite, wo ich kein Angebot drauf schreibe, sondern eigentlich das so ein bisschen, was ich gemacht habe, was war, damit das bleibt.
Ich meine, es geht ja erstmal los, okay, du hast das jetzt, das eine Kapitel geschlossen und sagst erstmal so, okay, ich will vielleicht erstmal auch ein bisschen Abstand gewinnen, vielleicht auch mal Zeit für mich selbst haben,
ja, ja.
Mal privat vielleicht auch reisen oder mit der Familie was machen, bevor ich irgendwie wieder was Neues machen möchte.
Ja.
Weil tatsächlich ist es ja auch so, der Markt bekommt das ja nicht unmittelbar direkt mit, dass da was passiert.
Das Gericht, ja.
Und ich glaube, dass es erstmal ein logischer Schluss ist, wenn du dann sagst, okay, ich mach jetzt Entkeber und biete ja meine Dienstleistung an, dass ich vielleicht strategische Beratung mache, dass dann vielleicht auch eine Company gar nicht direkt auf die Idee kommt, wirklich dich zu fragen, ob du für sie arbeiten möchtest.
Ja.
Also intern als Angestellter, CEO oder whatever.
Ja, definitiv.
Sondern dann sagt, der André Keber hat sich selbstständig gemacht in einer neuen Rolle, macht strategische Beratung. Und daraus folgt dann, den mal anzurufen und mal zu fragen, hey, kannst du für uns tätig werden?
Da bin ich bei dir. Das würde ja bedeuten, dass ich ein klares Angebot formuliere. Das habe ich ja gar nicht gemacht. Ich habe ja gar kein klares Angebot, auch mit meiner Website oder vor allem meinem LinkedIn-Profil zum Anfang hinterlassen. Zum Anfang war es auch total so, ich habe das total genossen. Also ich bin raus, ich bin in den USA ein paar Tage, ich bin ein paar Tage nach Kanada, ich bin da durch, ich bin mit meiner Frau, die hat auch gerade einen Job gewechselt damals, waren wir 5 Wochen in der Ferienwohnung in Österreich, haben da die Zeit gut verbracht, sind umgereist, dort viel, einfach einen Tag hineingelebt. Und das war mega schön, das war eine richtig coole Zeit, da mal rauszugehen, weil auch viele Dinge sich auch geändert haben mit Studiumbeginn von meiner Tochter, was weiß ich, ich kriege das alles gar nicht mehr so zusammen. Es war auf jeden Fall gut so und es war richtig so. Trotzdem, wie gesagt, ist das vielleicht so diese ein persönliche Brille, ne, wo du dann drüber nachdenkst, wer bleibt denn so am Ende von den alten Kontakten, wo man sehr eng war eine Zeit lang und wer eben nicht? Und ich bin ja auch kein Typ, der so grundsätzlich immer hinterherläuft hinter den Leuten. War ich noch nie. Na, ich bin ja mehr als früher, aber auch noch nicht so wie jetzt. Ich bin schon Netzwerker, aber ich bin ein Netzwerker, der auch sehr gerne mit sich alleine klarkommt. Also ich bin auch ein Mensch, der nicht so viele Leute als Freunde bezeichnen würde und auch nicht so viele Leute um sich herum hat und sie auch nicht braucht. Weil ich ein unheimlich stabiles, für mich sehr stabiles und sehr auch privates Umfeld habe für mich, was ich auch nicht nach außen kehre.
Nee.
Meine Frau und Kinder willst du kaum bis selten, eigentlich fast nie, auf irgendwelchen Posts oder in irgendwelchen Stories oder in irgendwelchen Dingen von mir finden. Zum einen, weil sie es nicht wollen, was ich respektiere, und zum anderen, weil ich es auch nicht möchte, weil die mit dem Job, wo ich jetzt eine öffentliche Person bin, außer dass ich sie mal nenne und Dinge manchmal gut und manchmal komisch finde, auch da rauslassen möchte. Und das ist mir eben wichtig.
Und total nachvollziehbar.
Und das moniere ich aber bei niemandem. Einzige, was ich, wie gesagt, jetzt gerade noch darauf nochmal zurückzukommen, das war mein Gefühl zu der Zeit, jetzt könnte ja mal wieder mal was losgehen. Und dann habe ich natürlich reflektiert, die Leute wissen ja auch eigentlich gar nicht, was denn losgehen kann. Ich bin jetzt ja irgendwie so Entkeber. Was ist denn End? Das End hat ja eine Bedeutung. Da bin ich damals mit unserem Grafiker und auch Bekannten drauf gekommen, zu sagen, Mensch, André, du bist doch eigentlich immer Begleiter, bist doch und. Ja, das ist doch nicht entweder oder bei dir, du bist doch immer und. Das geht doch immer alles. böse Menschen und coole Menschen und bringst die doch zusammen. Ja, das ist dir doch eigentlich total egal, ob der die Farbe hat oder die Farbe hat, das denkt oder das denkt. Bei dir ist doch immer eine, du setzt die alle an den Tisch und versuchst dann, dass die nicht so miteinander klarkommen, möglichst weiter auseinandersitzen und setzt dich dazwischen, hast doch irgendwie baust du doch zu jedem immer ein Draht auf. Und selbst wenn du dich das annervt, zeigst du das erst ganz spät. Und so weiter. Ne? Es war immer ein End. Und so kam das Endkleber zusammen. Und zu sagen, okay, vielleicht ist es in dieser Phase gerade gut, wo ich selber gar nicht genau weiß, was ich machen möchte in der Zukunft, das zu nutzen. Und für mich war das auch gut, dass sich gar nicht so viele Leute gemeldet haben, weil zeigten immer wieder, es holt dich niemand irgendwo raus, in keiner Situation im Leben, außer du selbst. Gib Gas, so wenn du die Kraft hast. Recharge, wenn du wieder rechargen musst. Aber dann beweg dich. Du kannst dich in kleinen Schritten bewegen. Du kannst dich in großen Schritten bewegen. Mal schneller, mal langsamer, aber beweg dich. Weil ohne das passiert nichts. Dann habe ich angefangen, mich weiterzubilden, habe mit KI angefangen, habe so eine AI Academy durchgemacht, habe diese Gedanken, die wir schon hatten, 2000 haben wir mit KI schon angefangen bei MyLeo. Ja, da haben wir viele Dinge nicht so richtig auf die Straße bekommen, weil der Markt vielleicht und wir selber auch noch gar nicht ready waren dafür. Oder IoT, wir hatten ein eigenes IoT-Team, haben wir gesagt, okay, warum? Die Dinge selbst in der Hand zu haben, selbst zu verstehen, keine Abhängigkeiten von anderen zu haben in Kernfunktionen. Darauf habe ich mich dann irgendwie, ich habe viel gelesen, ich habe Bücher gelesen, ich habe mich auch im Vorfeld schon mit mir selbst beschäftigt im Sinne von, das fängt, wie gesagt, alles bei dir selber an, komm zur Ruhe, alles Große entsteht in der Stille, du brauchst nicht immer laut sein, nimm dir Zeit, durchdenke Dinge, ich bin mal um See gewandert, 30 Kilometer, bin viel Fahrrad gefahren und habe gesagt, ich möchte Routinen, obwohl sind das Routinen, ich weiß nicht, ich möchte einfach Dinge entwickeln, die bleiben sollen, die jetzt Teil von meinem Leben sind, auch egal, was ich zukünftig mache, auch da reinpassen müssen. Ich weiß nur eins, ich brauche in Zukunft ein gewisses Maß an Freiheit, ich brauche eine Innovationskultur und ich brauche Vertrauen und den Mut, Dinge anzugehen. Und das ist das, was mir wichtig ist. Das steht auch auf der Webseite, das bin ich und das lebe ich auch.
Und dann hast du aber für den einen oder anderen schon, bist du tätig geworden, ne?
Also ja,
kam
genau.
Kam ja dann ein paar Jobs und auch viel Interesse, also was du sagtest, an strategischer Beratung. Ich meine, du hast halt einen riesen Erfahrungsschatz in dem ganzen Thema. Aber dann ist eigentlich die Idee ja zu Shift 3, also der Podcast, der dazugehört, wo wir jetzt ja drin sitzen, entstanden. Wie hat sich das entwickelt dann aus dieser Situation heraus, dass du dann, sage ich mal, gesagt hast, okay, ich möchte eigentlich hier ein Netzwerk schaffen und ein bisschen back to the roots, die Talente von morgen mit vielleicht alten Hasen zusammenbringen, um hier auch eine gewisse Art der Förderung hinzubekommen und ja, hier auch wieder Menschen zusammenzubringen, die vielleicht so nicht zusammenkommen würden.
Absolut. Auch das, Finn, das waren mehrere Impulse, die ich verarbeitet habe für mich selber. Das eine war genau die eigene Erfahrung. Also es gibt ja nichts Schlimmeres, wenn dann Coaches anfangen, aufgrund ihrer Erfahrung Coaches zu sein. Ne? Wie viele Lebenscoaches sehen wir heute, ne? Wieder ausgebildet sind, weil ich habe gesagt, auch neben Freiberufler will ich nie Coach sein. Ich bin auch kein Coach. Was ich nur gesehen habe, ist einfach Erfahrungen weiterzugeben, zu teilen, also Mentoring zu haben, Mentorship. Das ist mir schon wichtig, weil ich habe immer sehr viel gelernt und sehr viel mitgenommen für mich selbst, genau von diesen Mentoren, obwohl sie manchmal gar nicht wussten, dass sie welche für mich waren. Deswegen habe ich gesagt, okay, das ist ein Thema. Mich hat dieses effizienzorientierte Kurzfristdenken in der Logistik. Ich kriege heute jeden Tag noch Plagg, wenn ich diese Post lese von ganz schlauen Menschen, die aber nur kurzfristig denken, weil sie nie was anderes erlebt haben und sagen, okay, wir müssen hier noch weiter in dieser Hamsterradspirale der Logistik weiter dran drehen und glauben, dass wir das letzte Prozent daraus quetschen. hat mich angenervt, um ehrlich zu sein, gesagt, ich brauche ein anderes Mindset in der Logistik, was langfristig orientiert ist, was kurzfristig natürlich greifen muss. Und das ist schwierig, langfristig, kurzfristig, wie kriege ich das hin? Weil, ja, ist immer so, vieles Bambus zum Beispiel, auch andere Bäume, die pflanzt du, die wachsen sehr, sehr langsam die ersten Jahre, man sieht nichts, Leute zweifeln und auf einmal sprießen sie hoch und du kriegst sie nicht mehr im Zaum. Ich glaube, wir müssen Dinge wieder einpflanzen, die viel, viel früher losgehen. Und die gehen nicht mit dieser Hamsterrad-Thematik los. Ich habe Dinge dann versucht zu reflektieren und gesagt, wir müssen eine andere Haltung verkörpern in den zukünftigen Führungskräften. Das heißt, junge Talente zusammenzubringen, die nicht nur Effizienz, Effizienz, Effizienz hören, sondern denkt mal drüber nach, was Effektivität, Langfristdenken etc. mit uns macht, das Mindset einzupflanzen, was die Universitäten und andere nicht lehren, dass Ruhephasen dazugehören in einem System, in einem Organismus etc. Wird nicht philosophisch, hab keine Angst.
Ne? Ich denke nur gerade so darüber nach, dass
Shift 3, deswegen Menschen, Prozesse und Technologie hoch 3. Der Jonas Flint aus Rostock, dem ich auch lange Zeit zusammenarbeite, auch Unternehmer, der sagt Triple Shift. Ne? Er ist Mathematiker, da hat er gleich wieder in eine andere Richtung gepackt. Ne? Und eigentlich ist es ein Potenzieren von Dingen. So wie wir jetzt Zeit, Kosten, Qualität in der Logistik gelebt haben, als Dreieck, ne? Wird das nicht mehr weitergehen. Wir müssen uns mit anderen Dingen beschäftigen. Und ich sage ganz klar, um andere Dinge nach vorne zu bringen, brauchst du ein anderes Betriebssystem als das in der Vergangenheit. Und ich habe auf einer meiner Folie stehen, die uns hierher geführt haben, werden uns nicht in die Zukunft führen. Das ist ja auch das, was ich so wunderbar zynisch manchmal sehe, wenn sich auf einmal die Unternehmen ein Poster an die Wand hängen, was sie alles für eine coole Kultur haben. Mhm. Und dann sehe ich immer schon an den Likes und den Dislikes von den Menschen, die nicht mehr da sind bei diesen Unternehmen, wie sie das dann auch sehen. Zu Recht oder zu Unrecht? Ich weiß, wenn man selber in der Situation ist. Was ich nur sagen möchte ist, ganz viele, die sich heute einen modernen Anstrich geben, sind tief in sich drin, weil sie es gar nicht anders können. Einfach genauso, wie soll ich das ausdrücken? Mir fehlt das Wort. Genauso unauthentisch, altbacken unterwegs, wie sie schon immer waren, obwohl sie gerne was anderes wären. Und das hat mich auch zum Beispiel zum letzten Punkt gebracht, um deine Frage zu beantworten. Das ist für mich auch der Riesenpain bei LinkedIn, dass ich dort Menschen sehe und erlebe, die ich im Privatleben, Business-Privatleben, Messe etc., kurz sehe, wahrnehme und als andere Person wahrnehme, als das, was ich bei LinkedIn lese.
Ja, verstehe ich.
Und so sehe ich auch viele.
Das ist ja Social Media.
Das ist Social Media. Ich war nie bei Facebook. Ich habe Instagram wieder weggeschaltet bei mir. Weil mir das einfach auf den Deutsch gesagt Sack geht, diese Lügengeschichten von Menschen zu lesen, die noch nie geführt haben über Leadership. Hm. Von anderen zu lesen, die noch nie ein Unternehmen geführt haben, wie man ein Unternehmen führt und wie man sich selbst heilt. Und darauf habe ich wenig Lust. Deswegen habe ich gesagt, wir brauchen einen geschützten Raum, wo die anderen das auch mal hören, die jungen Leute, mit Senioren Menschen zusammenzubringen und auch begreifen, dass da einer ist, The Shift, der ihnen eine Plattform geben will, selbst gesehen zu werden. Ich will ja nicht gesehen werden, André. André ist ja heute in diesem Podcast-Format schon ein bisschen überfordert mit seinen ganzen langwierigen Geschichten, ne? die keiner hören will.
Ich bin gespannt. Ich glaube, es werden ganz viele hören.
Ich möchte in meinem Alter mit der Erfahrung jetzt, die ich gesammelt habe, mit allem, was richtig gelaufen ist und allem, wo ich Fehler gemacht habe, einfach was an junge Menschen zurückgeben. Mhm. Und da weiß ich, das gibt ganz viele C-Level, die genauso denken. Ja. Die sich aber nicht trauen, weil sie bei LinkedIn sich nicht hinstellen können und sagen, eure Effizienz scheiße, wir sind ausgereift, wir sind komplett modern unterwegs. Vielleicht ist das nochmal ein Thema von einem anderen Podcast. Aber da ist nicht mehr der Hebel. Vielleicht ist der Hebel ganz woanders. Vielleicht müssen wir einfach mal unsere Arbeit anders organisieren, weil so wie wir heute arbeiten, funktioniert es ja nicht mehr. Ich rede ja immer nur über diese ganzen Bürojobs. Ich rede doch gar nicht über die Leute in der Fläche, ne, die nochmal ganz anders Herausforderungen haben. Erstens schlechter bezahlt und zweitens nochmal ganz andere Arbeitsumgebung vorfinden.
Ja? Dieses Effizienzthema, wo du das sagtest, du willst ja jetzt keine philosophische Diskussion zu aufmachen. Ich meine, wir haben ja viele Aktiengesellschaften, die kurzfristig getrieben sind, quartalsgetrieben sind und Ergebnisse abliefern müssen. Ist ne? Auf der anderen Seite haben wir gerade in Deutschland, was ja wirklich auch Privileg ist aus meiner Sicht, viele mittelständische, viele familiengeführte Unternehmen, die ja schon auch ein gewisses langfristiges Denken oder halt auch nicht so getrieben sind von dieser, ich muss jedes Quartal abliefern oder ich muss Jahresende abliefern, sondern ja tatsächlich auch langfristige Investitionen tätigen.
Ja.
Siehst du hier auch eine Wende, die in Deutschland gerade passiert? Oder wie siehst du da die Zukunft? Weil, also ich meine, es ist jetzt kein Geheimnis, gesamtwirtschaftlich geht es Deutschland nicht so dolle, schon seit ein, zwei Jahren. Wir haben einige Branchen, die straucheln, gelinde gesagt. Wo glaubst du, geht die Reise hin?
Ich vermute, ich glaube und ich denke, dass es immer eine gewisse Zeit dauert, bis die nächste Generation Dinge verändert. Durch die Wohlfühl-Erben-Struktur und Atmosphäre, die wir nicht böse, die einfach passiert ist, in diesem Land geschaffen haben, für die nächste Generation. Ich diskutiere auch oft mit Menschen aus dem arabischen Raum und auch woanders her. Und da gibt's auch Tendenzen, die man sieht. Glaube ich, es wird eine Zeit lang dauern, bis wir ist ein Reset jetzt hinkriegen. Leider. Weil die heute am Zuge sind, versuchen gerade noch mit den letzten Kräften, die sie haben, die Dinge doch noch über die Bühne zu bringen. Was meine ich damit? Mittelständische Unternehmen, die früher immer gesagt haben, ich denke für die nächsten Generationen, mein Sohn übernimmt das Unternehmen und dann geht's weiter. Sagen, ich muss nur gucken, dass ich meinen Fuhrpark, mein Unternehmen irgendwie veräußert kriege, damit ich die Scheiße hier wegkriege. Deutsch gesagt. Weil ich will natürlich mein Lebenswerk nicht gefährdet sehen. Wie viele potenzielle Nachfolgemöglichkeiten höre ich immer. Ich kann es nicht belegen, krieg immer ständig Nachrichten zu Workshop zum Thema Nachfolge etc. So viel Unternehmen Nachfolger suchen. Wer will denn heutzutage noch Unternehmer sein? Ergo, wenn ich jetzt mal raufgucke und sage, okay, vielleicht ist ja schon die Generation, die wieder Unternehmer sein will oder ne, auch Erbe dann ist von so einem Unternehmen, das dann, du hast ja Familienunternehmen angesprochen, weiterführen will, dass die wieder langsam kommen. Aber ich habe vorhin eins immer wieder gesagt, die Basis liegt da drin, in der Arbeit erstens nichts Negatives zu sehen, sondern eine Freude zu empfinden, dass Arbeit Spaß machen sollte, dass Leistung, sich anstrengen, lass mal Leistung weg, motiviert sein für sich selbst, den Weg zu gehen, mit etwas verbunden ist, nämlich dem Invest, nicht an Geld, sondern an Zeit, dass man den gehen muss. Weil ich bin, aber es ist nicht vereinbar, dass du gewisse Dinge miteinander kombinierst, wenn du ein Unternehmen führst. Ohne meine Frau und den Einsatz, den sie gezeigt, wir reden ja über mich die ganze Zeit, ne? Aber ohne meine Frau wäre das nicht möglich gewesen, was ich hab machen dürfen. Weil sie sich in vielen Jahren um die Kinder, ich bin gereist am Freitag von da. Die hat mich nachts auch um zwei abgeholt vom Bahnhof, war dann wieder alleine mit unserer Tochter und dann mit unserem Sohn viele Jahre. Ohne das, und die Akzeptanz ist ja auch nicht mehr so unbedingt da heutzutage. Mhm. Was ich nur sagen will, ich glaube, dass wir 1990 eine Riesenchance hatten, die haben wir auch genutzt. 2017 Millionen neue Absatzkanal. Das heißt, wir haben nochmal den Schub gegeben für viele strauchelnde Unternehmen, die seit den 70er, 80er Jahren einfach hängen geblieben sind als Weltmarktführer. Die haben nochmal einen neuen Absatzkanal gefunden. Und wenn sich Autoindustrie, Altautos, die jetzt alle nach Afrika gegangen sind, sind viele Jahre in die DDR gegangen, Versicherungsmarkt komplett neu, Nachholbedarf, kommerziellen Bauindustrie, alles. Natürlich finanziert von Westdeutschland. Ist doch klar, Soli und Co. und durch westdeutsche Investoren. Ich will nur eins sagen. Ich bin total zukunftsorientiert. Ich sehe die Welt nicht negativ, 0,0. Ich sehe bei allem darum, was ich als negativ empfinden müsste, klingt das vielleicht, raucht der oder trinkt der irgendwas? Nein, mache ich nicht. Aber das ist meine Grundeinstellung. Ich glaube, dass Chancen da sind. Das wird verdammt schwer, wenn wir nicht politisches System, eigener Wille, Respekthaltung vor den Dingen, die wir hier aufgebaut haben, wieder mal reflektieren und ändern. Ansonsten wird es schwer. Und das ist das Gesamtsystem. Deutschland ist an seinen Zenit gestoßen. Und es dauert leider Generationen, wenn du mal den Bodensatz oder wieder runtergehst, bis das wieder da ist. Weil Geld ist ja da. Auch in den Unternehmen. Ja? Nicht in allen, aber in einigen. Aber es wird einfach fehlallokiert. Für immer wieder die gleichen Dinge, die falsch gemacht werden. Weil das haben wir immer so gemacht. Wir machen jetzt mal so, machen mal ein bisschen anschrauben und so. Na? Weil es ist ja auch so die Frage, Finn, wenn du jetzt vor 10 Jahren, 15 Jahren, ne, ich habe jetzt, Beispiel bringe ich auch öfter, einen Kunden, Ex-Kunde von mir, bei dem wir vor Leogistics vor 15 Jahren Lagerverwaltungssystem abgelöst hat. Die Aufgabe war dort, den Status quo zu halten damals. Das haben wir geschafft. Die Lösung davor war schon 15 Jahre im Einsatz. Ja. Ja, mit einem alten ERP-System, hatte mit SAP nichts zu tun, kam dann SAP. Also wir haben es gerade so geschafft damals, mit relativ überschaubarem Budget, also 500.000, 600.000 Euro damals, die Logistik auf das Level von der Zeit zu heben. Ein bisschen Web-Kollaboration schon mit drin, ein bisschen Zeitfenstermanagement, Lieferantenportal selbst gebaut von uns. Und jetzt hat der Kunde ein Angebot auf dem Tisch, da stehen irgendwie, keine Ahnung, will jetzt auch nicht die genauen Zahlen nennen, aber locker das Dreifache von 500.000, was wir damals gebraucht haben. Und damit hält er wieder nur den Status quo. Ich mache dem Kunden einen Vorwurf, nicht den, der anbietet. Weil der anbietet, sagt, okay, Technologie, IT muss auf einen neuen Stand, dann seid ihr AI-ready, dann seid ihr Data-ready, dann seid ihr alles ready. Ich mache dem Kunden einen Vorwurf, indem er sich jetzt nicht damit auseinandersetzt, zu sagen, wollen wir die alten Prozesse wirklich in die neue Welt bringen? Wollen wir wirklich nicht an Robotik nachdenken, über Robotik nachdenken? Wollen wir wirklich das so lassen, wie wir es heute machen? Wollen wir wirklich die Kundenauftragserfassung heute nach wie vor über EDI laufen lassen und nicht über irgendwelche cleveren AI-Algorithmen, die dann den Auftrag anlegen und vorvalidieren und prüfen? Wollen wir die Frachtkostenrechnung wirklich von Hand prüfen lassen, nach wie vor? Wollen wir nicht auf ein Gutschriftsverfahren, weil wir das anders tun können? Das sind Fragen, die werden da nicht gestellt.
Und dieses Beispiel ist ja repräsentativ auch für einen Start, was du mir mal vor einiger Zeit gezeigt hast, dass eigentlich durch die Neueinführung von IT-Systemen nicht unbedingt die Produktivität sich steigert, richtig, sondern dass es eigentlich auf so einem konstanten Level seit vielen, ja, Jahren ist.
Ja.
Und was ja auch zeigt, also klar, Prozesse komplett neu denken, bin ich absolut bei dir. Auf der anderen Seite, es ist natürlich auch immer ein riesen Change. Ne? Jedes Softwareprojekt ist ja letzten Endes auch ein Change-Projekt. Ne? Ja. Und für mich ist immer auch die Frage, wie viele Dinge verändere ich gleichzeitig oder pack in so ein Projekt rein. Ne? So eine IT-Einführung ist ja auch nicht ohne.
Ja.
Selbst wenn man das as-is abbildet, weil das ist ein bisschen meine Erfahrung. Häufig hat man es ja mit Systemen zu tun, die ja historisch gewachsen sind, eine heterogene Systemlandschaft, wo dann über Jahrzehnte immer wieder weiter dran rumgeschraubt wurde. Und dann schießt man mit einem SAP-System da drauf und sagt, so, und jetzt in einem Big Bang löse ich das alles ab.
Absolut.
Leg den Hebel um und dann soll das so laufen wie vorher. Ne?
Ja, ja.
Am besten ohne direkt vom ersten Tag an die gleiche Leistung, 100%. Ist es nicht auch zu viel, dann wirklich zu sagen, ich drehe das komplett alles auf links und da, wo gestern noch Leute standen, da stehen morgen Roboter und ich verändere den Materialfluss komplett. Ich baue hier eine komplett neue Welt.
Hundertprozentig, na klar. Und dann greift ja auch das Thema Rahmenbedingungen. Ich meine, wir sind ja nicht autark unterwegs bei diesen Unternehmen, über die wir reden. Wir beide, du und ich,
klar.
Wir sind ganz viel bei Industrieunternehmen unterwegs. Und jetzt nehmen wir mal Maschinenanlagenbau, da haben ganz viele andere gut aufgeholt, durch unser Zutun auch. Und natürlich auch die die Gier zu sagen, ich will in China verkaufen, also öffne ich mich da und akzeptiere die Rahmenbedingungen, wie sie sind.
So. Ist ja auch ein Trend, den du gerade in einem Nebensatz erwähnst, ja. dass wir jetzt in den letzten Jahren, also wo ist die Reise nach vorne, also in den letzten Jahren, die letzten Jahre sind ja auch stark geprägt von Konsolidierung.
Ja.
Ne? Also ja. China hat, glaube ich, tolle deutsche Unternehmen mit erworben in der ja. Vergangenheit. Ne? Das heißt, wir haben hier auch eine gewisse Art an Know-how-Abfluss. Ja. Ne? Und wenn ich so nach vorne gucke und auch auf das Thema, was du gerade angerissen hast, Nachfolgeregelung, ist ja auch die Frage, möchte die neue Generation überhaupt diese Verantwortung übernehmen, hier reinzuspringen, das weiterzuführen, weil
ja.
es ist ja viel einfacher für einen persönlich auch zu sagen, ach, ich übergebe das an ein anderes Unternehmen, was das weiterführt, an weitere Investoren.
Ja.
Ich möchte mir den Stress gar nicht antun.
Ja.
Weil da ist ja auch viel Arbeit nach vorne mit verbunden. Das muss man ja auch wollen.
Das muss man wollen.
Und
ja, klar.
Ich mache der folgenden Generation auch gar keinen Vorwurf, weil ich glaube, es ist ein Riesenunterschied, wenn man etwas selber aufgebaut hat, wo man für brennt, als wenn man da, sage ich mal, den Staffelstab übergeben bekommt ja. und dann gesagt wird, hier, mach du das mal weiter.
Absolut, absolut.
Das ist ja auch nicht jedermanns Sache.
Ich möchte kein Erbe sein. Ich bin so froh, dass ich sage, ich möchte meine Legacy und muss meine Legacy nicht irgendwie an die Familie weitergeben und erwarte, dass das aus der Familie mal. Ich glaube, es ist nichts schlimmer, als wenn du die Erwartung hast, einen großen Namen zu haben, den jeder kennt, du eine Person des öffentlichen Lebens bist und jetzt erwartet wird von dir als Sohn, ja, das weiter als Tochter weiterzuführen. Ich habe genügend Beispiele gesehen. Ja,
ich kenne auch ein paar,
ja,
wo das
gescheitert ist und für alle Seiten kein Gewinn
ja.
rausgekommen ist. Also, vor allem auch nicht im persönlichen Gewinn, weil sie einfach sich so schwer tun, damit das dem gerecht zu werden. Und deswegen nochmal zurück. Aber du hast mich darauf angesprochen. Die Frage war, ob ich da glaube. Ich glaube, es wird ein bisschen dauern, weil wir im Grundlegenden, wie die Welt selber auch, gerade und es gibt Ray Dalio und auch andere kluge, schlaue Leute, die über das Aufkommen und den Erfolg von Nationen und den Niedergang beschreiben. Und wenn wir uns mal die Historie angucken, wer da alles da war, von den Spaniern über die Portugiesen, über die Holländer, über die Briten, Britisches Empire etc., ging es immer hoch und dann wieder runter. Die Hanse, wir haben relativ jetzt hier wieder die Ideen der neuen Hanse hier mit Norwegen und Co. Gibt es morgen hier eine spannende Diskussion, wo ich eingeladen wurde. Diese hatten einen Aufschwung und wieder einen Abschwung. Wir müssen jetzt in Deutschland einfach uns auf das besinnen, wo wir immer drin gut waren, nämlich unsere Grundtugenden, die wir schon beim Fußball immer gesagt haben. Fleiß, Malochertum etc. ist für mich sind die Basics. Und dann kommen Dichter und Denker und Erfinder. Wir haben immer noch sehr, sehr viele Patente, soweit ich das überblicken kann. Ich bin da jetzt kein Zukunftsforscher, aber wir haben immer noch viele Patente, diese auch zur Marktreife zu bringen, also auch umzusetzen und nicht nur darüber zu reden. Wir sind Meister mittlerweile in der Debatte, quatschen alles kaputt, reden über jeden und alle anderen. Nur, ich habe immer das Bild vor Augen, wo dann die Leute in der Schlange stehen mit den verschiedenen Türen und Change bei sich, bei anderen, bei dir selbst. Wo du, bei dir selbst bist du es nur noch alleine oder mit zwei, drei weiteren und bei dem anderen, die anderen wollen sich ändern. Nein, fangt bei euch an, ich bei mir, du bei dir, alle anderen bei sich, sagen, wie kann ich dieses Land ein Stück wieder weiter nach vorne
bringen? Ja, absolut.
Also das, wir ist, sind ja tatsächlich,
das ist Schiff 3. Ja, und gerade im Bereich Logistik, muss man ja sagen, in der Grundlagenforschung sind wir ganz weit vorne, aber was halt genau fehlt, wie du es richtig sagst, dieser Step, das Ganze auch in den Markt reinzutragen.
Richtig,
da,
genau.
Da tun wir uns
schwer. Da tun wir uns schwer und das müssen wir angehen.
Ja, it's time to shift. sehr, sehr spannende Geschichte. Erstmal vielen Dank, dass du uns mal Einblicke in dein Leben, in deinen Werdegang, in deine Gedankenwelt gegeben hast, in viele auch tiefere Diskussionen, die wir da geführt haben. Entkeber und Shift 3 sind jetzt noch jüngere Vergangenheit, aber wie ich ja festgestellt habe, du bist ja ein rastloser Mensch. Ja, bist immer wieder von einer inneren Unruhe
geplagt.
geplagt. Gibt's neue Ideen, die
vielleicht
die in deinem Kopf umher schweifen, gerade wenn es darum geht, auch innerhalb Deutschland vielleicht das ganze Thema weiter zu denken und nach vorne zu ziehen. Es gibt, glaube ich, ganz viel zu tun. Es gibt viele Chancen.
Absolut.
Trotz dieser schwierigen Zeit, die wir gerade in Deutschland in der wirtschaftlichen Lage gerade haben. Aber du bist ja jemand, der solche Rahmenbedingungen auch oder in solchen Rahmenbedingungen häufig ja auch Chancen sieht.
So ist es. So ist es, Finn. Ja, es gibt natürlich viele Dinge, die mich umtreiben. Ich weiß nicht, ich glaube, da brauchen wir ein bisschen mehr Zeit dafür, bei den Dingen, die mich gerade irgendwie beschäftigen und vor allem auch in herausfordernden Zeiten voranzugehen und was zu bewegen, ist eigentlich eine Riesenchance in sich schon. So, und deswegen gibt es verschiedensten Themenfelder, mit denen ich mich momentan gerade umtreibe, die mich umgetrieben haben und immer noch umtreiben. Und vielleicht gehen wir da nochmal ein bisschen tiefer drauf ein, wenn wir noch eine dritte Folge machen, was ich eigentlich nicht wollte. Aber ich meine, du lässt ja gar keine andere Wahl, dass wir einfach da nochmal ein bisschen tiefer gehen und zu sagen, okay, wo stehen wir eigentlich gerade? Und André, was ist vielleicht ein sinnvoller Next Step für dich?
Und es klingt wie eine lose Gedankenwolke, aber es ist sehr konkret. André, ganz vielen Dank für diesen wunderbaren Podcast, für diese Doppelfolge. Und ich freue mich auch schon auf die dritte Folge, Triple quasi.
Triple Shift.
Ich sag vielen Dank und freue mich auf den nächsten Step. It's time to shift.
Vielen Dank.
Das war die aktuelle Folge von The Shift, dem Podcast der Shift 3 Community. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere doch unseren Podcast. Wenn du jetzt auch Lust bekommen hast, Teil der Bewegung zu werden, dann melde dich unter shift3.tech an.